Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.
Moin und willkommen zu einer neuen Folge hier auf Undrafted. Und wenn ihr die letzte Folge gehört habt, dann möchte ich jetzt gerne, dass ihr bitte in totale Jubelstürme ausbricht, weil ihr hört es richtig, ich bin wieder da. Ich habe meinen grippalen Infekt erfolgreich besiegt und melde mich zurück hier für euch, Tim, der Moderator eures Vertrauens in dieser Folge. Und ich bin natürlich nicht alleine. Ich habe natürlich meine zwei kongenialen Podcast-Kollegen wieder dabei, die mich unfassbar gut vertreten haben letzte Woche. Finn, Tom, erstmal danke dafür und natürlich, wie geht's euch heute Morgen?
Klar, gar kein Thema. Können wir immer wieder machen, wenn du mal ausfallen solltest. Aber mir geht's ganz gut, bin noch ein bisschen verschlafen, weil ich das Monday Night Game heute Nacht geguckt habe. Natürlich nicht ganz, aber ja, das Spiel war auch ein bisschen zum Einschlafen irgendwann. Ansonsten geht es mir ja nicht ganz gut. Wie sieht es bei dir aus, Finn?
Ja, also müde, da kann ich mich nahtlos anschließen. Ein bisschen zumindest. Ansonsten geht es mir auch ganz gut.
Ich muss das vielleicht mal kurz als Mini-Transparenz hier sagen. Wir nehmen hier gerade 10 vor 8 am Dienstag, am Nikolaustag auf. Von daher nochmal 10 vor 9, genau. Von daher nochmal frohen Nikolaus auch an euch beide, ne? Muss ja gesagt werden. Muss ich ja auch Zeit für die wichtigen Dinge im Leben nehmen. So, dann nehmen wir uns jetzt mal ganz viel Zeit für American Football und kommen als erstes zu unserer mittlerweile traditionellen Rubrik, würde ich sagen. Was lief gut, was lief schlecht? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wer bei euch letztes Mal angefangen hat. Ich meine, es war Finn. Deswegen würde ich sagen, Tom, fang du doch heute gerne mal an. Mit was lief gut, was lief schlecht? Aber erstmal, was lief gut? Alles der Reihe nach.
Ja, yo. Also mir ist generell erstmal aufgefallen, dass es nicht so die Woche der Running Backs war. Da waren wohl viele, die viele Yards aufgelegt haben, aber wenig Touchdowns über den Boden. Dafür wirklich sehr gute Quarterback-Performances. Davon habe ich erstmal 3 Stück mitgebracht. Der eine ist Joe Burrow, den ich aus Versehen auf der Bank gelassen habe in meinem Fantasy-Team. Ich habe mich da verklickt und dadurch habe ich den Sieg weggeschenkt und habe eine Niederlage mit einem Punkt mir nach Hause geholt. Deswegen, weil Joe Burrow 25 von 31 Pässen angebracht hat, also wirklich eine unglaubliche Accuracy. 286 Yards dabei erworfen, 2 Touchdowns, keine Interception, nur 1 Sack zugelassen, was bei Joe Burrow auch nicht so häufig der Fall ist, dass es nur 1 Sack ist. Sehr gutes Passer-Rating von 126,6 und damit natürlich die Kansas City Chiefs geschlagen, was natürlich bei den Bengals jetzt keine Seltenheit ist, aber wie immer wirklich eine sehr, sehr gute Performance von Joe Burrow gegen die Chiefs. Dann haben wir dabei Geno Smith, tut wahrscheinlich für Tim gerade ein bisschen weh, dass der schon wieder in dieser Rubrik ist, 28 von 39 angebracht, 367 Yards, 3 Touchdowns, 1 Interception, 4 Sacks, das war ein bisschen All-Line-Trouble in dem Spiel, Passer-Rating von 116,1 und dann noch ein Passer, den ich schon seit langer Zeit auf dem Zettel als einen sehr guten Passer habe, wo ich mich noch ein bisschen durchboxen musste bei vielen Leuten. Jalen Hurts wird immer besser und besser, selber wenn er den Ball bewegen muss, durch die Luft, wird es immer, also wirklich immer besser. 29 von 39 angebracht für 380 Yards, 3 Touchdowns, kein Interception, 2 Sacks. Zugelassen, 130,3 Passer-Rating und natürlich geht es auch ein bisschen um die Receiver dabei bei Jalen Hurts, der jetzt viel bessere Waffen zur Verfügung hat, aber der sieht als Passer schon wirklich viel, viel besser aus als am Anfang seiner NFL-Karriere. Und dann haben wir noch einen Receiver dabei, der mir jetzt ein bisschen wehtun wird, Davante Adams, 8 Receptions für 177 Yards und 2 Touchdowns, war ein super Spiel von Adams, hat das Spiel auch in seine eigene Hände genommen, wie das früher in Green Bay gemacht hat und damit so ziemlich den Sieg nach Hause geholt. Und das waren, glaube ich, ziemlich gute Performances von diesen vier Spielern in dieser Woche.
Dann mach gern weiter, Finn.
Ja, um da direkt anzuknüpfen, Devonta Adams habe ich auch aufgeschrieben, allerdings in Kombination mit Josh Jacobs, wie in der vergangenen Woche bereits auch. 26 Carries für 144 Yards und einen Touchdown ist, glaube ich, auch nicht ganz so verkehrt für einen Running Back und ganz besonders auch für ihn, der ja grundsätzlich schon eine ganz gute Saison spielt. Dann habe ich die Lions aufgeschrieben, die 40 zu 14 gegen die Jaguars gewonnen haben. War ja letzte Woche eines der Spiele, wo man oder wo wir uns auch nicht einig waren, wer gewinnt. Ich habe auf die Lions gesetzt und sollte damit dann jetzt recht behalten. Sehr beeindruckende Performance, gerade offensiv. Defensiv auch nur 14 Punkte zugelassen, war jetzt auch nicht zwingend mit zu rechnen. Dann habe ich Garrett Wilson aufgeschrieben, der ein sehr gutes Spiel gegen die Vikings hatte, mit 8 Catches für 162 Yards. Und auch sich immer mehr etabliert in der Liga. Dann habe ich die Eagles aufgeschrieben, die einen sehr dominanten Sieg gegen eine sehr, sehr gute Titans Defense eingefahren haben. Ja, die Cowboys habe ich, aber da sage ich jetzt nicht ganz so viel zu, weil da ja Tim gleich noch was auch zu hat, das habe ich schon vernommen. Und das Letzte, was ich hier noch aufgeschrieben habe, ist Brock Purdy. Ja, ist natürlich auch begünstigt dadurch, dass sich Jimmy Garoppolo leider aus der Sicht der 49ers schwer verletzt hat am Fuß und da jetzt die Saison ausfallen wird. Brock Purdy, der Mr. Irrelevant, also der letzte Pick aus dem letztjährigen Draft, ja, ist ins kalte Wasser geworfen worden, ist eingesprungen und hat seine Sache überraschend gut erledigt, würde ich sagen. Mit 210 Yards, zwei Touchdowns, hat den 49ers ja maßgeblich auch dabei geholfen, das Spiel gegen die Dolphins zu gewinnen, auch auf beeindruckende Art und Weise und mal gucken, ob der das in der Zukunft so fortsetzen kann.
Ja, also ich finde es erstmal interessant, dass wir alle mehrere Receiver aufgeschrieben haben, aber eigentlich kaum Doppelung. Ich komme jetzt auch nochmal mit zweien, die ihr noch nicht hattet. Hoffe ich zumindest. Bei Tom hat bei mir kurz das Bild einmal gestockt. Das ist einmal Amon-Ra St. Brown, finde ich, muss man auch aus deutscher Sicht hier einmal nennen. Aber nicht deshalb, sondern einfach, weil er wirklich ein gutes Spiel hatte. 11 Catches für 114 Yards, zwei Touchdowns. Ich finde, man kann sagen, dass wir aus deutscher Sicht endlich einen Spieler, einen Skillspieler haben, der in der absoluten Elite der NFL angekommen ist und da auch nicht wegzudenken ist. Devonta Adams hatte ich auch, das war die eine Überschneidung. Und der dritte im Bunde bei mir ist AJ Brown. Finde, muss man hier auch nochmal nennen, einfach auch aufgrund der Tatsache, dass es ja sein Spiel gegen sein Ex-Team war, gegen die Tennessee Titans. Und so kann man mal gegen sein Ex-Team spielen als Receiver. 8 Catches für 119 Yards, zwei Touchdowns. Dabei einen Touchdown gehabt, ich weiß nicht, ob ihr oder die Zuhörer da draußen das gesehen habt, wo er den Corner halt, der ihn foult, der ihn hält, komplett in den Boden stanzt und dann durchläuft zum Touchdown. Und der arme Corner kriegt sogar noch eine Flagge dafür gegen sich geworfen, weil das war ja Fulton war das, glaube ich. Ganz wild. Ich habe generell die Cincinnati Bengals aufgeführt. Ich finde, man muss das einfach mal positiv auch rausstellen, dass die einfach ihr drittes Spiel in Folge gegen die Kansas City Chiefs gewonnen haben. Zum Vergleich, die Denver Broncos warten jetzt seit 7 Jahren auf einen Sieg gegen Kansas City. So schnell kann es gehen. Und Ja'Marr Chase, dass er sein Comeback gefeiert hat in dem Zug, ist für die Bengals natürlich auch Gold wert. Und ich hatte auch Brock Purdy, aber da gibt es eigentlich nicht viel mehr zu sagen, außer dass ich finde, dass er dafür, dass er seinen echt schwierigen Start in der NFL jetzt haben musste, durch die Verletzung von Jimmy G, für einen Mr. Irrelevant wirklich in dem Shannon-System sehr gut aussah. Ich würde aber direkt bei mir mal weitermachen mit schlecht, weil Finn das schon so angeleiert hat. Und zwar müssen wir über die Indianapolis Colts sprechen im Zusammenhang mit den Dallas Cowboys. Ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, nochmal die Kurzzusammenfassung. Man geht mit 19 zu 21 Rückstand ins vierte Quarter, hat gerade einen Touchdown erzielt. Und ist bis auf 2 Punkte ran. Momentum eigentlich bei dir. Wie ist es ausgegangen? Richtig. 19 zu 54. 33 unanswered Punkte kassiert gegen Dallas. Und deswegen hatte Finn sie bei positiv, weil klar, man muss Dallas hier positiv nennen. jeder Drive defensiv aus Dallas-Sicht ein Turnover, aber genauso muss man das kritisieren, andersrum bei Indianapolis, dass jeder Drive offensiv halt einfach ein Turnover war, teilweise auch in einem Score geendet ist der Defense. Und die eigene Defense nicht in der Lage war, Dallas ein einziges Mal zu stoppen. Die Cowboys sind heiß, finde ich, kann man sagen. Sind definitiv im Rennen um den Super Bowl in der NFC dabei. Und die Colts, naja, wir kriegen jetzt, glaube ich, so langsam das. Das hatte ich auch im Vorgespräch gesagt, was man erwarten kann, wenn man Jeff Saturday als Head Coach holt und einen unerfahrenen Assistant Coach die Offensive Plays callen lässt. Was habe ich denn dann noch auf meiner schlechten Liste? Ich habe noch zwei Punkte. Das sind einmal die Chargers, weil ich finde es so richtig, du kannst den Wecker danach stellen. Ich hatte es auch in unsere Gruppe geschrieben. Kaum wird es Dezember, fangen die Chargers an, dass die wir im Sommer über richtig, zu Recht, finde ich, jedes Jahr hochgehypt haben, fangen die an, wichtige Spiele zu verlieren. So geschehen jetzt gegen die Las Vegas Raiders mit 27 zu 20 verloren in einem ganz wichtigen Division-Duell. Ich verstehe auch gar nicht, warum du jetzt lachst, Tom.
Wegen Las Vegas.
Ja, ich sag's dir. Also Leute, die länger den Podcast hören, wissen jetzt Bescheid. Und die dritte Sache, die ich aufgeschrieben habe, und sie musste von mir kommen, glaube ich, ist zu Sean Watson. Aus zwei Grundlagen. Einmal aus Sicht, dass Deshaun Watson. Ihr kennt meine Meinung über Deshaun Watson. Ich brauche jetzt nicht sagen, was ich von diesem Mann halte, aber dass dieser Mann überhaupt wieder das NFL-Feld betritt, ist in meinen Augen ein Witz. Da hat die NFL für mich verloren an dem Tag. Aber er war halt auch sportlich gesehen echt schlecht. Also klar, über anderthalb Jahre jetzt raus gewesen, aber es war halt 12 von 29, 131 Yards, kein Touchdown, eine Interception. Und der hatte halt, finde ich, wirklich Glück, in Anführungsstrichen, dass es gegen Houston ging und dass die Defense und die Special Teams ihm dieses Spiel mehr oder weniger gerettet haben. Weil sonst, weiß ich nicht, nee, gegen ein gutes Team hätte er da auf jeden Fall seinen Einstand verloren. Und die Browns haben den Texans ähnlich viel bezahlt wie die Broncos für Kollege Wilson. Und eigentlich gönne ich Cleveland, dass sie genau das kriegen, was Denver bekommen hat. Ja, doch, doch, ja, ich stehe dazu. Ich gönne denen jetzt, dass sie mit Watson genau das bekommen. Gehe ich davon aus? Nein, gehe ich wirklich nicht von aus. Aber solange der Sean Watson sportlich noch schlecht spielt, werde ich es noch nutzen, um ihn noch zu kritisieren, wo ich es kann. Jetzt habe ich genug geredet. Wir gehen die Kette jetzt einfach rückwärts zurück. Tom.
Rückwärts wäre es gerade nicht, aber das ist
Ach
ja auch
so, ja,
egal.
stimmt, scheiße, ja, da war ja was.
Ich mach aber
Aber
trotzdem weiter.
du machst jetzt trotzdem weiter, Punkt.
Genau, weil ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ich habe auch die Calls aufgeschrieben. Das haben wir aber jetzt, glaube ich, denke ich, zu Genüge runtergeredet. Ich habe noch die Vikings Passing Defense aufgeschrieben. Weil in den letzten Wochen sah einfach jeder Quarterback gegen die Vikings Passing Defense super aus. Diese Woche nicht anders. Mike White sah auch ziemlich gut aus. Hätte man sogar auch eigentlich fast in die positive Liste hier aufnehmen können. Und am Ende, also da werden wir gleich natürlich noch mit Finn drauf kommen, aber am Ende gewinnen die Vikings wieder ein Spiel, was die nach Stats gar nicht gewinnen können. So, die haben das Turnover Battle gewonnen, klar. Das ist sehr, sehr wichtig in dem Spiel gewesen. 2 zu 0 halt. Und ansonsten nach Yards, nach Possession Time und so weiter, da sehen die Jets in den Statistics natürlich wieder viel, viel besser aus als die Vikings. Aber die Vikings haben halt dieses Glück, was wir schon seit Wochen hier bereden und besprechen. Aber ich denke, da wird Finn gleich nochmal genauer drauf eingehen. Und deswegen gebe ich jetzt mal direkt ab an Finn.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, ich habe Tua bei negativ aufgeschrieben, der ein ganz schlechtes Spiel hatte gegen die 49ers. Zwei Picks geworfen, viele Pässe, die auch einfach schlecht waren, die nicht zu einer Interception geführt haben. Und ja, hat auch seinen Anteil daran gehabt, dass die Dolphins eben das Spiel verloren haben gegen die 49ers. Hatte noch einen Fumble kurz vor Ende, wodurch dann die 49ers den ja, letzten Touchdown quasi gemacht haben, der dann das Spiel vorzeitig entschieden hat. Ich habe die Giants und die Commanders aufgeschrieben. Ja, wir wissen alle, dass es in der Division relativ heiß hergeht und dass da jeder Sieg und jede Niederlage über vielleicht dann jetzt auch noch einen Playoff-Platz entscheidet. Und richtig, weil wir ja in der NFL sind und es so oft Unentschieden gibt, haben sich die beiden gedacht, wir spielen einfach mal Unentschieden. Und das hilft jetzt dann letztendlich ja keinem so richtig weiter. Nach dem Spiel war auch irgendwie ganz interessant zu beobachten, dass irgendwie jeder nicht so richtig wusste, wie er da jetzt mit umgehen soll und wie er das Spiel einschätzen soll. Wie gesagt, Unentschieden in der NFL ist halt eigentlich wie ein verlorenes Spiel und gerade in der Division, wo es eben um alles geht, ist das dann nochmal doppelt bitter. Und dann habe ich noch als allerletztes aufgeschrieben, die Texans Fanbase. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch ein bisschen mit Deshaun Watson zu tun hatte tatsächlich am Wochenende, aber es gab ja ein paar Bilder aus dem Stadion von den Texans gegen die Colts. Gegen die Colts, sag ich schon, gegen die Browns. Und ich, ja, was würde ich schätzen? Ich würde schätzen, dass da 10.000 Leute im Stadion waren. Und das ist dann doch für NFL-Verhältnisse ziemlich, ziemlich bitter. Natürlich muss man da auch bedenken, dass die Texans das schlechteste Team in der NFL sind, aber das ja, ist trotzdem recht dünn.
Ja, sie spielen halt keine attraktive Offense und wie gesagt, ich weiß gar nicht, welcher NBA-GM das damals gesagt hat, aber die Offense verkauft halt Tickets. Klar, die Defense gibt die Championship, aber die Offense verkauft halt die Tickets, ne? Und wenn du keine gute Offense spielst und keine guten Punkte machst, dann ich warte auch noch auf den Moment, dass die sehr treue Denver-Fanbase so ein bisschen einsackt, was das betrifft. Und dass Mile High ein bisschen leerer wird. Mile High ist ein gutes Stichwort. Dann kommen wir doch mal zu den Recaps, weil ich kann es sehr kurz machen. Ich habe euch eine schöne Statistik mitgebracht. Ich habe ja gesagt, ich sage es nochmal, jetzt nochmal ein paar persönliche Worte von mir dazu. Für mich ist dieses Team durch dieses Jahr. Ich finde, ich muss jetzt hier nicht jede Woche mich wiederholen, wie so eine Kassette, die hängt, dass die Defense sehr gut spielt und die Offense der letzte Bockmist ist. So, da, und ich bin es auch leid zu überlegen, was die Lösung sein könnte. Ich habe keine, die Leute, die eine haben müssen, haben auch keine. Und dieses Jahr ist für mich durch und schauen wir mal, was 23 wird. Das ist aktuell mein Stand zu den Denver Broncos. Wer sich jetzt eine total geile Analyse zu den Broncos immer noch wünscht, dann schaut auf bei den Kanälen da vorbei, wo die Leute dafür bezahlt werden. Ich werde es nicht machen, es tut mir leid. Aber die Statistik, die ich euch mitgebracht habe, weil ich finde, die muss hier einfach einmal genannt werden. Seit 1995 sind alle NFL-Franchises zusammen, haben einen Rekord von 0 zu 206. Also 206 Mal ist es passiert, 206 Mal hat das Team verloren. Wenn sie 2 Turnover produziert haben, also dass sie 2-mal den Ball abgegeben haben in dem Fall, keinen erzwungen haben und 10 oder weniger Punkte gemacht haben. Seit Sonntag ist der Rekord dieser NFL-Franchises 1 zu 206 und die Broncos verlieren 9 zu 10 in Baltimore gegen Backup-Quarterback Tyler Huntley. Damit ist alles gesagt, Defense war gut, Offense war Bockmist, machen wir weiter, Tom Packers.
Ja, ich mache sofort mit den Packers weiter, aber das ist halt genau das, was wir letzte Woche gesagt haben, ist genauso eingetreten. Wir haben zwar gesagt, mit 14 Punkten gewinnst du, dass 10 Punkte dafür auch schon reichen, hätte ich jetzt vielleicht vorher nicht gedacht, aber das ist halt wirklich genauso, wie man es vorher erwarten konnte und die Broncos enttäuschen einen diese Saison zumindest nicht, wenn man vorher sagt, wie das Spiel ungefähr ausgehen könnte, weil man auf einen Low-Score-Game tappt. Wie gesagt, die Packers-Analysen, die sparen wir uns jetzt eigentlich auch noch, weil die Packers, die haben zwar jetzt gewonnen, aber die rutschen ja nicht ins Playoff-Picture so richtig rein. Was ich dazu sagen kann, also wie gesagt, die haben gewonnen. Defense war okay, haben 2 tiefe Pässe zugelassen, also mit Raumgewinn zumindest. Die Defense hat natürlich am Ende 2 Picks eingetütet, die das ganze Spiel insgesamt ja, nochmal eingetütet haben. Rodgers war solide, war jetzt nicht gut, nicht schlecht, das war ein Rodgers Game Manager Spiel, um ehrlich zu sein. Die O-Line war gut, hat keinen einzigen Sack zugelassen, war diese Saison auch noch nicht so häufig der Fall. Ich habe gesagt, es ist wichtig, Fields nicht scramblen zu lassen. Direkt am Anfang Fields scrambled für 55 Yards zum ersten Touchdown. Ansonsten ist da nicht wirklich viel passiert für Justin Fields, was mich sehr gefreut hat, weil das war wirklich die Achillesferse der Packers in den letzten Wochen. AJ Dillon ist für 93 Yards gelaufen, hat sehr gut funktioniert. Dann Christian Watson wieder zwei Scrimmage-Touchdowns. Das ist der, also NFL-Rookies mit 8 Touchdowns oder Scrimmage-Touchdowns in 4 Spielen. Gibt es nur zwei in der NFL-History. Das eine ist Randy Moss und der andere ist Christian Watson. Die Packers rutschen hoch auf die Most All-Time Wins in der NFL, haben damit die Chicago Bears überholt und wir sind immer noch die Besitzer der Bears. Das ist mein Recap zu den Packers. War ein verdienter Sieg und ich glaube, viel mehr muss man dazu nicht sagen. Jetzt haben sie Bye Week, danach spielen sie gegen die Rams, wo man auch wahrscheinlich Favorit sein dürfte. Vielleicht rutscht man nochmal rein, ich glaube es aber allerdings nicht. Deswegen, solange es wirklich ja, so aussieht, wie es gerade aussieht, werden die Packers hier natürlich immer noch weiterhin ein bisschen kürzer behandelt.
Dann kommen wir doch mal zu, und Finn, es tut mir leid, du kriegst jetzt diese Einleitung von mir, ich habe es angekündigt, zum pessimistischsten 10 und 2 Fan, also Franchise, die 10 und 2 steht, den ich aktuell kenne. Finn, Vikings, stage is yours.
Ist auch irgendwo begründet, um ehrlich zu sein.
Ja, trotzdem.
Ja, also danke erstmal. Ich muss, glaube ich, damit einleiten, dass ich schon irgendwo so ein bisschen pessimistisch bin, dass ich aber ein bisschen negativer anhört, als es letztendlich ist, weil, wie du schon sagst, 10 und 2 ist ein Rekord. Da gibt es eigentlich ja nicht viel, womit man nicht zufrieden sein könnte. Und dennoch ja, gibt es auch in diesem Spiel wieder trotzdem einige Punkte, die man dennoch kritisch beäugen muss. Ja, die Vikings gewinnen mit 27 zu 22 gegen die Jets. Machen 27 Punkte gegen eine Jets-Defense, die zu den besten der Liga gehört, die in den Wochen zuvor nie mehr als 22 Punkte zugelassen haben, glaube ich, in den letzten 9 Wochen oder so. Generell die Vikings in den letzten 4 Spielen haben gegen 4 der besten Defenses gespielt, mit den Cowboys, den Patriots, den Jets und noch einem Team und sind da mit einem 3-1-Rekord rausgegangen. Das ist durchaus mehr als positiv zu bemerken. Auch haben die Vikings jetzt nach dem Sieg gegen die Jets die komplette AFC East gesweept mit 4-0. Wo ja auch jetzt nicht im Grunde vorher mit zu rechnen war, weil es ja schon auch eine der besten Divisions der NFL ist mit den Dolphins und den Bills. Was noch nicht geschehen ist an diesem Wochenende, ist, dass die Vikings ihre eigene Division gewonnen haben, dadurch, dass die Lions auch ihr Spiel gewonnen haben. Was wir ja letzte Woche auch angesprochen haben. Ja, kommen wir zum Spiel, was soll ich dazu sagen? Im Grunde kann ich hier auch eine Kassette runterspulen, die Schallplatte, die ich hier auflege, die wiederholt sich auch. Vikings kommen gut ins Spiel rein, drittes Viertel verkacken sie und der Gegner ist wieder drin im Spiel. So war es auch diese Woche wieder. Die Vikings haben eine erste Halbzeit gespielt, die eigentlich ganz gut war, mit 20 zu 6 in der Halbzeit gegangen. Haben sogar mit 20 zu 3 zwischenzeitlich noch geführt. Und dann das dritte Viertel ist wieder irgendwie so ein Punkt, wo man sich fragt, was war da los? Also die Vikings haben danach der Pause sogar den Ball wiederbekommen. Und das war dann wieder so ein Moment, wo jeder Vikings-Fan eigentlich gehofft hat, das könnte jetzt mal so ein Moment werden, wo die Vikings einen guten Drive kommen, oder mit einem guten Drive aus der Halbzeit kommen und das Spiel so ein bisschen schon, ja, entscheiden. Ist nicht passiert. Die Vikings haben sich gedacht, wir kommen einfach mal aus der Pause, um für unsere 3 nächsten offensiven Drives zu punten. Was dann dafür gesorgt hat, dass die Jets auf einmal wieder im Spiel waren mit 15 zu 20. Nur um dann einen Drive aus dem Lehrbuch hinzulegen, wo man über das komplette Feld marschiert in 3 Minuten. Und das ist dann eben die Frage, wieso das dann nicht immer so sein kann. Ja, die Defense hatte ein Spiel, was nicht gut war, wie eigentlich in den letzten Wochen auch. Also das weiß ich auch gar nicht, was ich dazu sagen soll eigentlich. Die Vikings Defense ist halt so eine typische Bend-and-Break-Defense. Bedeutet eben, die lassen sehr, sehr viele Yards zu. Nur um dann eben, ja, in der Red Zone wach zu sein, um in den entscheidenden Momenten eben zu liefern. So war es diese Woche. Da kannst du dich natürlich aber nicht darauf verlassen, dass das jede Woche so wird. Die Vikings haben eben 3 von 16 Third-Downs nur zugelassen, was sehr, sehr gut ist und was natürlich auch dann jetzt einer der Faktoren am Ende des Tages ist, warum die Vikings das Spiel gewonnen haben. Die Vikings haben also nur einen Touchdown bei 6 Versuchen zugelassen von den Jets in der gegnerischen Red Zone, beziehungsweise in der eigenen Red Zone, je nachdem, wie man es sieht. Was dann auch einer der Punkte ist, wo man sagt, darum hat man das Spiel eben gewonnen und haben 2 Turnover kreiert. Und die Vikings Offense hat eben 50% bei Third Downs gehabt und war 3 von 3 in der Red Zone und hat eben keinen Turnover kassiert. Das ist dann im Grunde das, was eben dafür gesorgt hat, dass die Vikings das Spiel gewonnen haben. Rein nach Stats betrachtet hat Tom eben schon gesagt, die Vikings verlieren das Spiel eigentlich mit 200 Total Yards weniger, 586 zu 387. Nee, 486 zu 287, so ist es richtig. Die Jets haben 5,9 Yards per Play, die Vikings haben 4,3 Yards per Play. Die Jets haben zweimal gepuntet, die Vikings haben sechsmal gepuntet. Und die Jets hatten 83 Plays und die Vikings hatten 66 Plays. Also alles Stats, wo man im Grunde nicht davon ausgehen muss, dass sie das Spiel gewinnen. Mike White hatte 369 Passing Yards. Generell die Offense fast 500 Total Yards ist halt eigentlich schlecht. Aber die angesprochenen Punkte Third Down und Red Zone Defense waren dann eben die, weshalb die Vikings das Spiel gewonnen haben. Aber nichtsdestotrotz ist das eben nichts, worauf man sich verlassen kann. Und viele Vikings-Fans beugen auch den Defensive Coordinator Ed Donatell inzwischen kritisch und stellen sich die Frage, was wäre, wenn man einen anderen Defensive Coordinator hätte, der ein bisschen anders spielen lässt. Weil du ja aufgrund der wichtigen und situativen Plays immer wieder erkennst, was diese Defense halt auch für ein Potenzial hat und was sie auch für individuelle Qualität hat. Die Vikings sind Platz 3 in Turnover kreiert in der Ligaweit mit 8, haben eben auch Spieler, die qualitativ und individuell in der Lage sind zu produzieren. Und das ist dann eben die Frage, warum man nicht einfach mal ein bisschen mehr blitzt, warum man nicht ein bisschen aggressiver ist. Die Vikings, wie gesagt, spielen sehr, sehr viel ja, Soft Coverage, lassen eben dadurch sehr, sehr viele Passing ja zu. Und das ist halt eben keine Erfolgsformel, dann auch gerade hin mit Blick auf die Playoffs. Ja, offensiv. Kirk Cousins hatte einen schwierigen Tag, hatte viele unsaubere Pässe auch. Seine Receiver ein paar Mal. Ja, überworfen. Delvin Cook und das Rushing Game war gut drin. 86 Yards, 4,3 per Carry. Jefferson hatte, auch wenn seine Stats oder wenn er nicht so viele Yards hatte, hatte ein ganz gutes Spiel. War auch generell ein gutes Matchup gegen Sauce Gardner und DJ Reed, die gegnerischen Cornerbacks. Ja, und viel mehr, glaube ich, habe ich hier nicht zu sagen. Wie gesagt, letztendlich war ich ein Spiel gewonnen. Das ist dann natürlich das, was zählt. Aber ist wieder so ein Spiel, wo man sich nachher wahrscheinlich wieder in Herzbehandlung begeben musste. Weil es wieder sehr spannend gemacht wurde, wie immer.
Ja, wie
Also
oft du.
das kann man vielleicht dazu auch noch sagen. Vikings stehen 10 und 2 und 9 und 0 rein, was One-Score-Games angeht. Und wenn sie das Spiel eben nicht One-Score halten können, kann man jetzt ableiten, stehen sie 1 und 2. Das ist dann natürlich nicht gut.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Wie oft du mit diesen Worten schon geendet bist, so mit diesem, ja, Sieg ist Sieg, am Ende ist egal und so, obwohl man nicht gut gespielt hat. Das ist schon bezeichnend für die Lage der Vikings im Moment. So, dass man auch mal, dass man so viele Spiele auch gewinnt, die man gar nicht so gut spielt. Ist natürlich sehr, sehr cool, dass du dein Team dann, obwohl die mit dem Football, ja, noch relativ erfolgreich sind, dann auch noch jede Woche so analysieren kannst, wie du es machen möchtest. Und wir
Fällt einem
beide.
natürlich auch leichter, wenn die gewinnen.
Ja, natürlich, natürlich. Und wir beide dürfen es halt eben schon nicht mehr. Und das das liegt halt daran, dass sie halt noch schlechteren Football spielen und die Spiele, die sie gewinnen können, eben nicht gewinnen. Und das ist dann auch irgendwann eine Qualität, wenn man die ganzen Spiele, wo man die Chance hat, das Spiel zu gewinnen, dass man die gewinnt, ist dann auch irgendwann halt eine Qualität. Wobei ich immer noch sage, irgendwann hört sein Glück halt auch mal auf, ne?
Finde ich sehr schön, dass du Hermann Gerland in dem Zug in diesem Podcast untergebracht hast, ob gewollt oder ungewollt, aber immer Glück ist Qualität. Das
der einzige ist Sieg der Vikings dieses Jahr mit mehr als einem Score-Unterschied ist übrigens in Woche 1 gegen die Packers gewesen. Das nur am Rande.
Sorry fürs Husten, ich habe gerade getrunken und ich wusste, was kommt nach dem Ansatz.
Hast du Tom jetzt aber auf einen ganz, ganz falschen Fuß erwischt hier. Ja, aber es ist bei den Vikings wirklich so ein bisschen so, dass man sich das so, wenn man jetzt lyrisch sein möchte, sie sind wirklich von diesem Team, ist so Quo Vadis Minnesota, ne? Also dieses Team ist für mich eigentlich mein absoluter Super Bowl Favorit aus der NFC, wenn ich ehrlich bin, mit den Eagles zusammen. Also es gibt für mich da so drei Teams, die sind für mich auf einer Stufe und eins ist da jetzt rausgepurzelt aufgrund der Quarterback-Situation, das waren die 49ers. Die ich finde ich zwar immer noch da ein Wörtchen mitreden werden wegen der Defense, aber mit Brock Purdy gewinnst du den Super Bowl nicht. Und das sind logischerweise die Philadelphia Eagles. Aber Minnesota ist da auch ganz krass dabei, aber dann spielen sie halt wieder über 15 Minuten, als hätten sie keinen Football verdient. Aber sie gewinnen diese Spiele halt und das ist es halt. Und irgendwann ist es halt auch wirklich nicht mehr, dass ich sage, okay, wir können uns jetzt jedes Mal sagen, oh, wie scheiße war das. Man kann bei den Vikings immer Vertrauen darauf haben, egal wie schlecht man die Defense findet, ist meine persönliche Meinung, dass sie am Ende diesen entscheidenden Turnover machen. Und das machen sie eigentlich fast immer. Und Finn braucht wahrscheinlich einen neuen Herzkatheter nach der Saison. Aber man muss ja wirklich attestieren, dass die Vikings halt wirklich das sehr gut machen. Und das ist Thomas gesagt. Und damit, finde ich, kann man diesen Block abschließen. Immer Glück ist Qualität. So, dann kommen wir zum Injury Report, den ich für euch vorbereitet habe. Ganz kurz, einfach schnell durchgerusht. Courtland Sutton, der Receiver der Denver Broncos, hat sich eine Hamstring-Verletzung geholt. Sind so irgendwas zwischen 3 und 6 Wochen. Kann sogar sein, dass es früher wird, aber das Realistischste sind 3 bis 6 Wochen, die er raus ist. Lamar Jackson hat eine Knieverletzung, ist noch nicht so viel bekannt. Es ist aber auszugehen, dass er zumindest diese Woche raus ist. Ich meine sogar, dass die Taylor Huntley für das Spiel jetzt als Starter ernannt haben nächste Woche. Bin mir aber da nicht sicher. Treylon Burks ist im Concussion Protocol. Der hat ja, als er seinen Touchdown gefangen hat gegen die Eagles, ist er ja ganz böse liegen geblieben. Und das wird mindestens diese Woche sein. Kann auch sein, dass es 2, 3 Wochen mit sich zieht. Ist noch nicht ganz klar. Kenneth Walker, der Dritte, der Running Back des Seattle Seahawks, hat sich eine Knöchelverletzung zugezogen. Kein High Ankle Sprain, sondern ein sogenannter Low Ankle Sprain. Das sind bis zu 3 Wochen. Und dann natürlich die Verletzung, über die wir schon mehrmals jetzt gesprochen haben. Jimmy Garoppolo, Quarterback von San Francisco, hat sich den Fuß gebrochen, muss operiert werden und damit ist die Saison für Jimmy G vorbei. Und 2 Spiele habe ich noch mitgebracht, die auf die IR gesetzt wurden, damit mindestens 4 Wochen raus sind. Ich weiß nicht, ob ihr da letzte Woche drüber gesprochen habt. Ich habe sie zur Sicherheit einfach mal mitgebracht. Das ist einmal Von Miller, der Edge-Rusher der Buffalo Bills. Und das ist einmal Matthew Stafford, der Quarterback der Los Angeles Rams. Wo ich sogar davon ausgehe, dass er diese Saison gar nicht mehr zurückkommt und dass die LA diese Saison als fertig geschrieben ansieht. Was man mit einem Rekord von 3-9 mit den Seahawks und den Niners in der Division auch machen sollte. Dann noch ein paar kleine News. Nichts, finde ich, wo wir jetzt groß drüber diskutieren müssen. Einmal Brock Purdy ist logischerweise zum Starter in San Francisco ernannt worden. Und als Backup hat man sich in San Francisco Josh Johnson vom Practice Squad der Denver Broncos geholt. Josh Johnson neben Ryan Fitzpatrick wahrscheinlich der Journeyman in der NFL. Guck mal auf dem Insta, bei der NFL gibt es eine schöne Kachel. Ich glaube, es war bei der NFL oder bei NFL Network. Wo man sieht, bei welchen Teams er in welchem Jahr wie lange gespielt hat. Die Liste ist ewig. Dann haben die Carolina Panthers, wir machen mal wieder Panthers-Content, Tom freut sich, haben Baker Mayfield gewaved auf seinen eigenen Wunsch. Und da habe ich eine Mini-Frage für euch. Glaubt ihr, wir sehen ihn Vielleicht dieses Jahr noch bei einem der zwei Teams, die vielleicht noch einen Starter gebrauchen könnten. LA und San Francisco, also Los Angeles Rams und San Francisco 49ers sind mir jetzt hier eingefallen. Sehen wir ihn da noch oder glaubt ihr, das Ding für dieses Jahr ist durch mit Baker und ab nächsten Jahr geht es in eine Backup-Rolle?
Also ich glaube, die Rams würden es nur, also die würden den, also mit 3 und 9 brauchst du das ja eigentlich gar nicht mehr machen. Die würden es halt nur machen, um den San Francisco überhaupt wegzuschnappen. An sich würde das für mich nur Sinn machen. Die Frage ist, ob die 49ers da einen großen Mehrwert draus sehen, wenn man Baker Mayfield holt. Ich glaube, er hatte jetzt schon, wie gesagt, wir haben letztes Mal auch gesagt, dass er wahrscheinlich bei den Panthers der Quarterback ist, der qualitativ die größte Upside hat, was er mal gezeigt hat, dass man weiß, was er kann. So. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so unbedingt zu den 49ers passen würde. In so einem Scheme, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde sogar die Finger von Baker Mayfield lassen. Und Brock Purdy, vielleicht, er sah ja wirklich nicht schlecht aus. Und ich finde, so eine Shanahan-Offense hat bis jetzt zu vielen Quarterbacks gepasst. Viele sind daran klargekommen. Vielleicht kriegst du Brock Purdy in die Rolle. Und wenn das funktioniert, dann sind die 49ers für mich immer noch oben im Rennen mit dabei. Deswegen, also ich habe nachher auch noch das 49ers gegen Bucks Spiel. Und für mich sind die 49ers da auch immer noch mit Brock Purdy klarer Favorit in so einem Spiel, gerade auch gegen die Bucks. Deswegen, ich würde erstmal abwarten. Natürlich kann Baker Mayfield dann weg sein, aber ich würde ihn nicht direkt irgendwie holen, auf keinen Fall.
Ja, also es gab ja gestern auch schon die ersten Verschwörungstheorien, dass die 49ers und die Panthers sich da abgesprochen haben, nach der Verletzung jetzt. Die haben ja auch einen Trade noch zustande gebracht vor einigen Wochen mit Christian McCaffrey. Und da gab es jetzt einige, die dann da meinten, dass das sicherlich noch ja in dem Zuge so ein bisschen danach wirkt, dass die noch gute Verbindungen zueinander haben und dann die 49ers gesagt haben, wave den mal, wir brauchen noch jetzt einen Quarterback, nachdem Garoppolo sich verletzt hat. Ist natürlich eine reine Spekulation und wird auch wahrscheinlich nicht so sein, nehme ich an. Aber ja, also schwierig. Wie Tom schon gesagt hat, ich kann mir vorstellen, dass Brock Purdy da einen guten Job machen könnte. Kann natürlich auch sein, dass das jetzt so ein Spiel war, wo er ganz gut aussah und dass er jetzt einbricht. Auch wenn die 49ers Offense natürlich verhältnismäßig Quarterback-freundlich ist, sage ich mal.
Ja, genau das ist der Grund, sehe ich genauso.
Kann natürlich sein, dass Baker Mayfield sich dann auch gut zurechtfinden würde, kann aber natürlich auch sein, dass Baker, der ja trotzdem noch ein bisschen aggressiver ist, da auch dann gut und gerne mal für einen Turnover gut ist. Ist halt die Frage, ob die 49ers eben ja, das sehen oder nicht. Und ist auch die Frage, ob der überhaupt bis zu den 49ers fällt in der Waiver-Liste. Du hast eben schon die Rams angesprochen. Die Rams, glaube ich, machen es nicht. Ansonsten wüsste ich jetzt aber auch kein Team, welches Quarterback-Need hätte und den claimen könnte, wenn ich ehrlich bin.
Die Rams haben ja auch den schlechtesten Claim von allen. Das bezieht sich auf die letzte Saison, auf die Reihenfolge. 1 bis 32.
Nee, das bezieht sich doch aufs jetzige Standing.
Ja. Die Rams sind auf 4 oder 5. Ja.
Bis wann wechselt das denn? Ich war der Meinung, am Anfang der Saison ist es noch die von letzten Jahr.
Ja, am Anfang der Saison, sobald, ich weiß nicht, ob das schon nach Woche 1 ist. Ich weiß nicht, ab welchem Zeitpunkt, aber das bezieht sich immer auf den derzeitigen Rekord.
Okay, naja, okay, gut. Fakt ist, ich könnte mir San Francisco sogar vorstellen. Ich sage nicht, dass ich es machen würde an San Francisco Stelle. Ich könnte es mir aber vorstellen, wenn sie es machen. Weil du hast ein Team, wo du eigentlich nur jemanden reinsetzen musst, den du eine Game-Manager-Rolle geben musst, der funktioniert. Und ja, Brock Purdy sah gut aus, aber Brock Purdy sah auch gut aus, und das müssen wir auch hier im Kontext, finde ich, sehen, weil die Dolphins halt nicht damit gerechnet haben, dass sie jetzt an dem Wochenende gegen Brock Purdy spielen müssen und absolut nichts darauf geskriptet hatten. Und ich muss halt sagen, ich beziehe mich jetzt mehr auf einen Tweet von Adrian Franke, und ich glaube ihm da jetzt einfach mal, ich habe es nicht überprüft, muss ich ehrlich zugeben, dass er hat gesagt, dass Mayfield seine beste Saison bei den Browns in einem Shanahan-ähnlichen Scheme hatte mit Kitchens, mit Freddy Kitchens zusammen. Und da muss ich sagen, warum nicht? Also du hol ihn rein, Du musst 1,4 Millionen für ihn bezahlen. Das ist jetzt nicht so viel für das Jahr. Und du bist die nach der Saison los. Hol ihn jetzt noch mit rein. Und falls Brock Purdy, nur für den Fall, dass Brock Purdy nicht funktioniert. Ich sag nicht, wave ihn und lass ihn, was lachst du denn jetzt so, Tom?
Ja, die holen den und dann packen die den hinter Brock Purdy, ey. Das wäre der Downfall von Baker Mayfield. Das wäre unglaublich.
Ja, aber für die 49ers könnte es Sinn ergeben, oder nicht?
Ja,
weil wenn Brock Purdy nicht funktioniert, gehst du in die Playoff mit Brock Purdy und Josh Johnson.
Ja, natürlich.
Mit der besten Defense der NFL. Ist das wirklich das, was du willst?
Nein, natürlich ist es nicht, was du willst. Aber ich glaube, wie gesagt, in dem jetzigen Zeitpunkt wird das natürlich geldtechnisch Sinn machen, weil du kaum Geld abgeben musst dafür und so weiter. Aber ich glaube wirklich, das ist halt ein Quarterback-freundliches System und ich glaube, dass...
Eben.
Ja, genau, also ja, aber ich weiß, Baker Mayfield, ey.
Aber Baker hast du in der NFL schon gesehen und wir denken jetzt nicht mehr, an San Francisco-Stelle denken wir nicht mehr in den nächsten vier Regular-Season-Games, wir denken weiter, wir denken in Playoffs. Und in Playoffs kannst du dich nicht auf Wildcards verlassen, wenn ich ehrlich bin. Da musst du mit was arbeiten, wo du weißt, was du kriegst. Und mit Baker weißt du zumindest, du kennst das, was er kann, was er gut kann und du kennst seine Limitierungen. Und wenn, ich finde, wenn einer in der Lage ist, das einzusetzen, dann wäre es ein Kyle Shanahan, wenn ich ehrlich bin. Deswegen, ich würde es machen, vielleicht sogar an San Francisco Stelle.
Ich glaube, ich finde, das ist ein Coin-Toss, ehrlich gesagt.
Ja. Sagen wir es so, zumindest wäre ich jetzt nicht erbost oder könnte es gar nicht nachvollziehen, wenn wir jetzt aufs Handy gucken, die nächsten anderthalb Tage und sehen, die Niners waven Baker Mayfield.
Naja, müsste keiner überrascht sein, wenn die den wirklich holen. Ja.
Ja, richtig.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Gut, dann machen wir weiter nochmal schnell. Ich habe noch drei kleine News auf der Liste, bevor wir zur Spieltagsvorschau kommen. Einmal haben die Dolphins einen neuen Spieler gesigned. Und zwar haben sie den früheren Nummer 1 Pick und Veteran Left Tackle Eric Fischer unter Vertrag genommen, der wahrscheinlich eher Right Tackle spielen wird. Und dafür haben sie ihren eigenen jungen Tackle Austin Jackson auf IR gesetzt. Also hier einfach das 1:1 Replacement mit Erfahrung, um auch wieder für die Playoffs da jemanden zu haben, der keine Wildcard ist. Dann, es hat nicht direkt was mit der NFL zu tun, vielleicht nur so ein bisschen indirekt, aber vielleicht an der Stelle wenigstens mal erwähnt, die College Football Playoffs stehen final fest. Die Paarungen sind der Nummer 1 Seed Georgia trifft auf den Nummer 4 Seed Ohio State. Und der Nummer 2 Seed Michigan trifft auf den Nummer 3 Seed TCU, wo tatsächlich auch ein Deutscher mitspielt, Alexander Honig. Falls er das hört, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe, liebe Grüße an der Stelle. ja, und dann, wir sind heute so, wir machen uns die ganze Zeit über alles lustig, wir sollten vielleicht ein bisschen ernsthafter wieder werden, ey. Und dann...
Ja, also was soll ich dir jetzt hier erzählen, wenn du jetzt hier Alexander Honig grüßt?
Ja, warum nicht? Dann lass mich das doch machen. Ich bin einfach nur ein freundlicher, netter Mensch, Mann. Dann gibt es Samstags-Football in Woche 15, das ist immer die Woche vor Weihnachten. Und da haben wir den ersten Huster des Tages. NFL Network hat da schon seit einigen Jahren, ich weiß jetzt nicht seit wann, aber seit einigen Jahren einen Tripleheader am Samstag. Und ich habe es extra übertragen in unsere Zeiten, für die Zuhörer als kleinen Service noch. Um 19 Uhr, nee, am Samstag in 2 Wochen müsste das sein, treffen die Minnesota Vikings auf die Indianapolis Colts. Um 22 Uhr die Cleveland Browns auf die Baltimore Ravens. Und um 2 Uhr die Buffalo Bills gegen die Miami Dolphins. Also an dem Wochenende Samstag und Sonntag NFL-Content vom Feinsten für euch da draußen. Könnt ihr euch geben, weil an Weihnachten müsst ihr dann am 25. mit das Einzelspiel Los Angeles Rams gegen Denver Broncos wahrscheinlich gucken. Viel Spaß dabei. Kommen wir mal von diesem Anführungsstrichen Topspiel, über das ich gerade geredet habe, zu echten Topspielen. Und wie es der Zufall so will, bin ich jetzt direkt schon wieder dran. Das eine Spiel, was ich mir dann Cherry-Picking ausgesucht habe, das ist nämlich auch von den Zeiten her als erstes, und das sind die Buffalo Bills 9-3 gegen die New York Jets 7-5. Und ich habe hier einmal stehen, can the Jets do it again? Und uns alle überraschen und gegen die Bills gewinnen. Und ich spoiler vorweg, aus meiner Sicht, nein. Aber da kommen wir noch zu. Questionable sind die Michael Carters. Das muss man bei den Jets echt so sagen, weil sie haben zwei Michael Carters. Einmal der Running Back, einmal der Cornerback. Und bei Buffalo Dawkins, der Offensive Tackle. Habe natürlich auch wieder ein paar Keys für mich rausgeschrieben. Einmal, wenn man auf die Seite der Jets Defense gegen die Bills Offense guckt. Ein Duell, das liegt auf der Hand, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. No-brainer, Sauce Gardner gegen Stephon Diggs. Das wird eins der Duelle sein, was dieses Spiel entscheidet. Dann wird es für mich interessant zu sehen sein, ob die O-Line der Bills hält. Das sah gegen die Patriots wirklich gut aus. Das sah aber in dieser Saison auch schon sehr wackelig aus. Und die Jets haben wirklich einen guten Pass-Rush dieses Jahr. Also wird es besonders wichtig sein, und auch gute Linebacker dahinter. Also wird es halt besonders wichtig sein für die Bills, dass die O-Line hält, um das Laufspiel und auch den Scramble von Josh Allen möglichst gut einzusetzen zu können. Wiederum wird es für die Jets defensiv gesehen wichtig sein, Laufspiel und Scramble zu limitieren. Olaf, da fällt mir gerade was ein. Habt ihr den Clip gesehen von den Jets auf Social Media zu Johnson, ihrem Edge Rusher, als sie ihn gedraftet haben? Die haben einen Clip gezeigt aus dem, das müsste noch an der Draft-Analyse von ihm gewesen sein, wo einer der Analysten sagt, wenn Josh Allen nach rechts oder links raus scrambelt, dieser MF, könnt ihr euch jetzt alle denken, was MF heißt, kann ihn kriegen. Und dann hat man daneben einen Clip geschaltet vom Jets Social Media Team aus dem ersten Spiel, deswegen kommt es gerade bei mir hoch, Bills gegen Jets, wo man genau das dann gesehen hat, wo Johnson dann wirklich Josh Allen beim Scramble draußen, der hat glaube ich 5 Yards Abstand und hat ihn echt runtergejagt noch und zu Boden gebracht für Minus Yards. Also die Jets, muss man sagen, ich war von Jermaine Johnson nicht der größte Fan vor dem Draft, gebe ich zu, aber die Jets, gute Arbeit geleistet. Kommen wir nochmal zur anderen Seite. Die Jets Offense gegen die Bills Defense. Erste Frage, die ich mich jetzt wahrscheinlich jede Woche bis zum Ende der Saison stellen werde. Geht das White-Wunder weiter? Mike White bisher sehr überzeugend, finde ich. Auch in der Niederlage gegen die Vikings sehr überzeugend gewesen. Wobei wir ja nicht wissen, wie viel müssen wir da der Vikings Passing Defense zuschreiben, zumindest laut Finn. Dann finde ich interessant, ob die Bills in der Lage sind, eine Antwort auf Knight auf Running Back zu finden, weil ich fand, Minnesota hat die jetzt nicht wirklich gefunden, außer dann an der Goal-Line. Da hat man die dann gefunden, aber übers Spiel gesehen hat Knight ein gutes Spiel gehabt, der Backup-Running Back. Und dann kommen wir zu einem Schlüsselduell. Das wird Tom freuen, dass ich das hier habe und dass er sein NFL, ich weiß nicht, ob es sein NFL-Debüt ist oder ob er gegen die Vikings schon gespielt hat, aber Max Mitchell gegen Gregory Rousseau werden wir höchstwahrscheinlich kriegen am Wochenende. Und da wird Tom natürlich dann mit einem besonderen Fokus wahrscheinlich drauf gucken. Für die Leute, die jetzt erst angefangen haben, uns zu hören, das war einer von Toms My Guys. Das war sogar dein offensiver My Guy, oder nicht?
Ja, Max Mitchell? Das war unser Deep, also dieses Sleeper.
Sleeper, genau.
Sleeper aus dem Draft, welche tief gedraftet werden könnten und welche halt irgendwann mal einen Impact haben könnten. Und den habe ich da genommen, ja.
Ja, ich wusste ja jetzt gerade nicht mehr, ob es Cam Jurgensen war oder Max Mitchell, aber...
Ja, wir hatten zu beiden Seiten des Balls einen und die beiden hatte ich.
Ja, genau. Dann habe ich noch ein letztes Schlüsselduell, auch eins, finde ich, was auf der Hand liegt, Receiver Corner, es ist einfach Garrett Wilson, der hatte Finn vorhin ausführlich erklärt, ein gutes Spiel hatte gegen die Vikings, wahrscheinlich auch jetzt wieder von Mike White viel gesucht werden wird und dann ist natürlich wichtig, dass Tre'Davious White dagegen ein gutes Spiel hat aus Sicht der Bills. Summa summarum glaube ich einfach von den Schlüsselduellen, die ich hier aufgezählt habe, dass außer vielleicht Source gegen Dix die Bills in der Lage sein werden, den Großteil davon zu gewinnen. Und deswegen tippe ich auf die Buffalo Bills. Und jetzt natürlich die Frage, habe ich was aus eurer Sicht vergessen? Wollt ihr was ergänzen?
Ehrlich gesagt...
Euren Tipp einfach nur sagen.
Ja genau, ich wollte gerade sagen, ehrlich gesagt, ich habe da nicht viel hinzuzufügen. Ich würde auch aus den genannten Gründen mit den Bills gehen. Du hast Key-Matchups gesagt. Also ich sehe da, ich würde es dabei belassen. Das passt schon alles. Ich gehe auch mit den Bills. Selbe Gründe.
Ja. Also das Einzige, was halt gefährlich werden könnte für die Bills ist die D-Line von den Jets. Hat man gegen die Vikings auch gesehen, dass die Qualität besitzt. Aber ja, also die Jets haben ja vor ein paar Wochen das erste Spiel gegen die gewonnen. Und ich glaube, dass die Bills nicht ein zweites Mal gegen die Jets verlieren.
Dann kommen wir zum Spiel, in dem die Vikings die Division jetzt dann doch final clinchen können. Finn hat sich letzte Woche so viel Mühe gemacht, die Clinching-Szenarios rauszuschreiben. Im Endeffekt ist keins davon eingetreten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber diese Woche könnte es sehr einfach gehen. Finn wird dann wahrscheinlich jetzt gleich auch noch erklären, wie. Aber die Lions 5 und 7 empfangen zu Hause die Minnesota Vikings 10 und 2. Lions zu Hause gegen die Vikings. Letztes Jahr ein sehr schönes Spiel für alle anderen gewesen, außer Finn. Wie sieht's denn dieses Jahr aus, Finn?
Die Vikings sind Underdog erstmal. Sehr geil.
Ja, richtig. Also, Quick Maths. Die Vikings müssen nur ihr Spiel gewinnen gegen die Lions und haben dann die NFC North geclincht. Ja, du hast es gerade schon angesprochen, die Vikings 10 und 2 gegen die Lions 5 und 7. Richtig, die Lions sind 1,5 Punkte Favorit. Ich glaube, das ist schon bemerkenswert und spricht auch irgendwie so ein bisschen dafür, wie die beiden Teams im Moment einzuschätzen sind. Die Lions haben eine sehr, sehr starke Offense derzeit. Die sind in der Lage zu punkten, Woche für Woche. In den letzten 4 Wochen immer über 25 Punkte gemacht und in 3 von den 4 Wochen sogar über 30, letzte Woche sogar 40. Summa summarum, die Lions Offense trifft auf eine schlechte Vikings Defense, wie ich eben ja schon analysiert habe. Und deswegen glaube ich, dass die Lions auf jeden Fall leider in der Lage sein sollten, Punkte zu erzielen. Grundsätzlich kann man sagen, dass das ein Spiel ist zwischen der zweitschlechtesten Defense nach Yard zugelassen, das sind die Vikings mit 398,7, gegen die schlechteste Defense nach Yard zugelassen, das sind die Lions mit 402,2. Und ich glaube, das zeigt schon, dass es auf jeden Fall ein punktereiches Spiel werden könnte. Over-Under liegt auch bei 53,5, ist damit das meiste des gesamten Spieltags. Punkte sollten dementsprechend garantiert sein. Ja, also wie gesagt, ich habe Respekt vor deren Offense. Mein Draft-Crush vom vergangenen Jahr, Jamison Williams, der ja dann zu den Lions gegangen ist, der könnte tatsächlich das erste Mal so ein bisschen mehr Snaps sehen. Diese Saison, ausgerechnet gegen die Vikings, schmeckt mir jetzt natürlich da nicht so gut. Letzte Woche war er das erste Mal aktiv, hatte aber nur, ich weiß nicht, du hattest es vorhin gesagt, 8 Snaps?
8 Snaps, ja.
Hatte keinen einzigen Catch, aber glaube ich, von den 8 Snaps. Und der Head Coach Dan Campbell hat nach dem Spiel auf der PK schon gesagt, dass das Spiel jetzt vergangene Woche erstmal dafür da war, für ihn so ein bisschen in die Abläufe zu kommen, so ein bisschen NFL-Luft zu schnuppern, am Seitenrad zu stehen mit Pads und so weiter und so fort. Und dass diese Woche die Workload schon dann ein bisschen gesteigert werden soll, bin ich mal sehr gespannt drauf. Auch wenn ich natürlich hoffe, dass der Impact von ihm jetzt nicht so groß ausfallen wird. Bei den Cornerbacks von den Vikings könnte das aber leider durchaus der Fall sein, dass er doch ein bisschen produzieren könnte. Denn Caleb Evans, der Cornerback der Vikings, der hat die dritte Concussion sich bereits in diesem Jahr zugezogen gegen die Jets und ist schon outgeruled worden von Kevin O'Connell. Spielt also nicht gegen die Lions. Positiv könnte man hervorheben, dass Cam Dantzler, der jetzt längere Zeit auf IR war, höchstwahrscheinlich zurückkommen wird und wieder spielen wird gegen die Lions. Ist auch sehr, sehr wichtig, denn die Cornerback-Tiefe bei den Vikings in den vergangenen Wochen, das habe ich auch schon öfter gesagt, ist im Moment nicht so hoch. Was kann man noch auf Verletzungsseite sagen? Christian Derrishaw, der Left Tackle, ist nach wie vor questionable. Da muss man jetzt abwarten, wie sich die nächsten Tage entwickeln. Hat ja auch gegen die Jets nicht gespielt gehabt nach seiner Concussion gegen die Cowboys war es. Ist jetzt noch zu früh, um da was zu sagen. Aber Blake Brandel, der Backup Left Tackle, hat es gegen die Jets tatsächlich ganz gut gemacht. Laut PFF-Noten, und wie gesagt, die muss man ja auch immer mit Vorsicht genießen, aber laut PFF-Noten war der zweitbeste von allen Startern auf Seiten der Vikings gegen die Jets. Von daher mache ich mir da jetzt in dem Fall gar nicht so große Sorgen. Ja, Lions Offense, sonst noch Amon-Ra St. Brown, wie gesagt, jemand, auf den man auf jeden Fall ein Auge haben muss. Ich sehe ehrlich gesagt nicht, wer den verteidigen soll. Spielt eine absolute Breakout-Saison, ist mittlerweile auch einer der besten Receiver der Liga. Glaube, das ist jetzt keine Aussage, die an den Haaren herbeigezogen ist. Und ich denke, dass der auf jeden Fall wieder Yards erzielen wird. Jared Goff dürfte sich auch freuen. Der Pass-Rush der Vikings in den letzten Wochen ist sehr enttäuschend, muss man leider auch sagen. Und gegen die Lions, die ja bekanntlich eine sehr, sehr gute O-Line haben, könnte das ähnlich sein. Und das wäre dann natürlich auch nicht so gut. Ja, ich gehe davon aus, dass die Lions leider Punkte scoren werden. Ich gehe aber auch davon aus, dass die Vikings Punkte scoren werden. Wie gesagt, die Lions Defense, die steht den Vikings in nichts nach, sind ebenso schlecht, was Yards oder ja, Total Yards angeht. Ich bin mal sehr gespannt. Im letzten Spiel der beiden, in Woche 3 war es, glaube ich, haben die Lions tatsächlich Justin Jefferson gedoubleteamed, getripleteamed teilweise sogar. Das hat da ganz gut funktioniert, denn die Vikings, ja, haben sich dann schwer getan, eben einen Plan B zu haben. Die anderen Receiver haben eben nicht so viel Separation kreiert. Bin ich mal gespannt, wie das diese Woche aussehen wird. Ich kann mir vorstellen, dass die Lions denselben Ansatz verfolgen und Jefferson wieder versuchen, so eben aus dem Spiel zu nehmen. Ich hoffe für die Vikings, dass Jalen Reagor ein bisschen mehr ins Spiel eingebunden wird. Immer wenn er spielt, macht er gute Sachen. Das war auch gegen die Jets schon wieder so. Hatte tatsächlich nur im ganzen Spiel 2 Snaps. Aber aus beiden Snaps hat er eben was gemacht. Einmal ein 8-Yard-Run und einmal ein 38-Yard-Reception, glaube ich. Und ich glaube, nahezu jeder Vikings-Fan wünscht sich ein bisschen mehr Jalen Reagor-Workload. Vor allem, wenn man bedenkt, dass KJ Osborne, der dritte Receiver, halt dieses Jahr nicht so gut spielt und der halt viel, viel mehr Snaps sieht als Jalen Reagor. Das hoffe ich, dass sich das auf jeden Fall ändert. Zumal Jalen Reagor natürlich auch eine andere Waffe ist, was seinen Speed betrifft. Ja, alles in allem glaube ich, dass es ein High-Scoring-Game wird, wie gesagt. Die Matchups habe ich eben schon genannt. Und die Lions sind Favorit. Ich tue mich schwer. Ich gehe mit den Vikings, aber wenn die Vikings das Spiel nicht gewinnen sollten, ist das, glaube ich, nichts, was mich überraschen würde. Weil die Lions vor allem auch im Moment sehr, sehr gut in Form sind.
Ja, ich wollte gerade sagen, das Schlimme ist, ich habe mir das alles schon gestern, teilweise schon vorgestern so zurechtgelegt, dass ich hier mit einem Lions-Sieg gehen werde. Und dann gucke ich auf die Buchmacher und dann steht da, dass die Lions Favorit sind. Und ich dachte mir, Mist, ey, jetzt ist das doch nicht so außergewöhnlich, wie ich hätte gedacht. Du hast es gesagt, die Lions haben offensive Firepower. Die Vikings strugglen gerade damit. Und die Lions haben 4 aus den letzten 5 Spielen gewonnen. Das haben viele auch gar nicht auf dem Zettel. Das Spiel, was sie verloren haben, war gegen die Bills an Thanksgiving. Und das Spiel haben die super gespielt. Es waren jetzt eigentlich 5 souveräne, gute Spiele, die Lions nacheinander hingelegt haben. Ich glaube, die sind im Moment ein bisschen im Flow. Und da kann man auch zu Hause gegen die Vikings so ein Spiel gewinnen, haben sie letztes Jahr schon getan. Ich sehe viele Vorzeichen, die für die Lions sprechen. Und ich gehe aber trotzdem natürlich von einem sehr engen Spiel aus, wie die Buchmacher auch. Ja, wo ist man da so in der Region? Ja, ich glaube sogar, dass wahrscheinlich vielleicht sogar beide über 30 Punkte scoren werden. So ein 30-31. Also die Region, wie sie vor 4 Wochen mal gegen die Bears gespielt haben, war so ein ähnliches Spiel, könnte ich mir vorstellen. Deswegen, ich gehe mit einem ganz, ganz knappen Sieg für die Lions.
Ja, ich hype Minnesota aktuell zu meinem Super Bowl Favoriten an der NFC und dann kann ich jetzt nicht gegen Minnesota tippen. Also tippe ich auf die Vikings. Ich glaube aber auch, dass es ein sehr enges Spiel wird. Und das spricht vor allem für die Lions, für die Entwicklung der Lions, finde ich, muss man jetzt auch nochmal sagen. Und ich kann sagen, ich möchte euch nicht schon wieder vor den Bus werfen, aber ich habe beliebt. Wir werden das am Ende des Jahres in der Reaction auf die Division Previews sehen. Wenn wir uns dann die prognostizierten Sieger angucken, Und ich erinnere mich noch sehr gut an an die Reaktionen eurerseits auf die Lions-Siege.
Ah, du, so negativ war ich gegen den, glaube ich, auch gar nicht eingestellt.
Boah, ich weiß gar nicht, ob es du oder Tom war. Einer von beiden hat sehr, sehr emotional, also nicht negativ, aber darauf reagiert, dass ich die Lions so bei so vielen Siegen habe. So.
Okay, du hast sie als Division-Sieger getippt, oder nicht? Das,
Nee, das war meine Bold Prediction, dass sie im Playoff-Rennen lange dabei sind und dass sie reinkommen. Und das ist immer noch möglich.
Ah, gut, okay.
So, das möchte ich ja auch noch mal sagen. Die Lions sind im Playoff-Rennen dabei, wenn sie das Spiel gewinnen. Wenn sie das Spiel gewinnen, sind sie im Playoff-Rennen aber sowas von dabei. So. Ja, sieht Tom nicht so. Ah, ist doch schön. Dafür machen wir das doch, damit genau solche Momente entstehen und damit wir am Ende des Jahres alle nacheinander uns gegenseitig auslachen können, wenn wir uns dann das alles angucken vom Anfang der Saison. Ich sage nur Offensive Player of the Year Jerry Jeudy. Ich glaube, dann ist alles gesagt von meiner Seite. Gut.
Wenn ich da einmal einhaken möchte, da bin ich auf dem guten Weg, was
Ja, bist du auf
meine
einem guten Weg.
Predicts angeht.
Ja, ist richtig.
Ich
Ja,
hab's
ich
euch
glaube.
gesagt und ich hab die ganze Zeit beliebt.
Hatten wir nicht auch irgendwie Aaron Donald und Khalil Mack jeweils als Defensive Player of the Year? Das können wir uns, glaube ich, auch alle drei abschminken. Ich
Ich
glaube,
glaube, ich
ihr
hatte mal
zwei.
Garrett. Wer?
Hattest du Garrett? Ich war da, wir hatten einmal auf jeden Fall
Ich
Donald und ich hatte
hätte auch
Mack, weiß
Garrett.
ich noch.
Ich hätte safe
Ach,
Miles Garrett.
da hatten wir zweimal Garrett und einmal Mack. Dann kann ich mir das nur abschminken. Herzlichen Glückwunsch. Aber Garrett wird es wahrscheinlich auch nicht. Also gehe jetzt nicht mal aus, dass Garrett es wird. Ich glaube, das geht an Micah Parsons. Wäre eigentlich auch vielleicht mal was Schönes für nächste Woche. Jetzt mal hier gerade transparent in den Raum gedacht, mal so, wenn wir jetzt die Awards vergeben würden, was, oder die nächsten Wochen, wenn wir mal nicht so viel News wieder haben. Aber gut, dann machen wir erstmal weiter mit den Spielen. Wie der Zufall es so will, ist Finn direkt wieder dran. Dann komme ich nochmal mit den Broncos und dann hat Tom nochmal zwei Spiele, die er am Block abarbeiten kann, aufgrund des Schedules, wie die Spiele gefallen sind. Und das sind jetzt die New York Giants. Und ja, ich muss den Rekord jetzt leider so vorlesen, auch wenn er hässlich klingt. 7, 4 und 1 gegen die Philadelphia Eagles 11 und 1. Finn, your turn.
Ja, also ich habe letzte Woche.
Keine Antwort.
Ja, so kennt man das doch.
Ich habe letzte Woche gehofft, dass die Eagles ihr Spiel gegen die Titans verlieren, damit die Vikings bessere Aussichten haben, noch den Nummer 1-Seed zu bekommen. Das hat nicht so gut funktioniert und ich fürchte, dass meine Hoffnungen diese Woche, die auf den Giants berufen, auch leider sich in Luft auflösen werden. Die Eagles sind 7 Punkte Favorit, auswärts in New York wohlgemerkt. Beziehungsweise in New Jersey, genau gesagt. Und ich fürchte, dass das leider auch so eintreten wird. Ja, Leonard Williams, der Defensive Tackle von den Giants, ist questionable. Gegen die Commanders schon eine begrenzte Sna Anzahl an Snaps nur gespielt und könnte sein, dass der auch limitiert jetzt gegen die Eagles sein wird. Wäre natürlich ein herber Verlust für die Giants. Gerade defensiv ist er ja auch einer der vielleicht zwei, drei wichtigsten Leute defensiv, gemeinsam mit Dexter Lawrence, der wahrscheinlich der beste Spieler der Defense der Giants im Moment ist, ist dann jetzt wahrscheinlich die Frage, inwiefern er seine Qualitäten durchbringen kann jetzt gegen die Eagles, weil die Eagles bekanntermaßen eine der besten O-Lines der Liga haben. Dementsprechend glaube ich, dass sein Impact verhältnismäßig gering ausfallen könnte. Ja, generell die Eagles Offense, glaube ich, sollte in der Lage sein, ordentlich Punkte zu scoren, haben eine ganz gute Rushing Offense. Natürlich wohlgemerkt auch, dass sie einen Quarterback haben, der in der Lage ist, durchaus die Beine in die Hand zu nehmen und zu laufen. Und die Run Defense der Giants ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, ist tatsächlich im unteren Drittel anzusiedeln, was Rushing Yards per Game angeht. Von daher glaube ich, dass hier auf jeden Fall einiges möglich sein sollte für die Eagles. Auf der anderen Seite des Balls bin ich sehr gespannt auf die Matchups zwischen Hassan Reddick gegen Andrew Thomas und Brandon Graham gegen Andrew Thomas. Andrew Thomas, einer der besseren Left Tackles der Liga. Bin mal sehr gespannt, wer da die größte Anzahl an Matchups gegen ihn sehen wird. Vermutlich Graham, der aber auch eine sehr, sehr gute Saison spielt. Ja, die Cornerbacks der Eagles mit James Bradbury und Slay glaube, sollten die Receiver von den Giants ganz gut handeln können. Darius Slayton ist da mittlerweile, glaube ich, muss man sagen, das Nummer 1 Target von Daniel Jones, und Darius Slayton ist jetzt bei allem Respekt halt kein Receiver, vor dem man unfassbar viel Angst haben sollte. Hat sicherlich gute Qualitäten, gerade was auch das Deep Passing Game angeht. Aber da bin ich mir sicher, dass die Eagles das auf jeden Fall gehandelt bekommen. Auf Safety Gardner Johnson nach wie vor natürlich raus. Habe ich letzte Woche gesagt, ist auf IR. Bin mal gespannt, ob da Blankenship wieder für ihn spielen wird. Hat das bisher ganz gut gemacht, wo er dann da eingesetzt wurde als Ersatz. Das Einzige, wo die Giants halt eben was kreieren könnten, ist im Running Game. Wie gesagt, das wird auch so bleiben. Saquon ist nach wie vor die Identität der Offense. Und die Run-Defense ist tatsächlich der Punkt bei den Eagles, der die größte Schwachstelle auf der Seite des Balls ist. Von daher kann ich mir vorstellen, dass hier ein bisschen was funktionieren könnte auf Seiten der Giants Offense. Aber ich glaube, dass das am Ende des Tages nicht reichen wird und nicht genug sein wird, um die Eagles eben zu schlagen. Deswegen gehe ich mit den Eagles. Auch wenn ich natürlich hoffe, dass die Giants gewinnen.
Ja, ich glaube, deine Hoffnung, ja, ich glaube, die kann ziemlich schnell verpuffen in dem Spiel, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass die Giants in den letzten Wochen, man hat zwar trotzdem noch Spiele wirklich gewonnen, aber man spielt nicht mehr so souverän wie vorher. Aus meinem Power-Ranking in den Top 5 in der NFC werden sie jetzt auf jeden Fall nicht zu finden. Ich finde, die stehen auf jeden Fall im Moment ein bisschen besser da, als sie sind. Und wenn Saquon nicht ins Spiel kommt, dann trägt die Offense das Spiel nicht ganz durch, finde ich. Und ich glaube, dass so eine Eagles-Defense, da hast du keine Angriffspunkte, gerade mit dem Roster von den Giants nicht. Und deswegen, du hast es eigentlich schon ganz gut gesagt. Ich glaube, dass die Eagles hier zu Recht auch mit 7 Punkte Favorit sind und das Spiel dann auch nach Hause bringen werden.
Ja, gehe ich mit allem, was ihr gesagt habt. Da brauche ich, glaube ich, nichts mehr ergänzen. Ich gehe auch mit den Philadelphia Eagles. Und ich finde die Giants in einer schwierigen Situation gerade, genauso wie die Commanders, weil man kommt jetzt langsam an den Punkt, dass man sich generell in der NFC East gegenseitig die Siege wegnimmt und der Rest der NFC, der ums Wildcard-Rennen mitspielt, langsam anfängt, Spiele zu gewinnen. Genau. Ich glaube, diese Joke-Vorstellung, die wir alle vor einer Woche hatten, als die ganze NFC East in den Playoffs war, die können wir uns, glaube ich, jetzt schon abschminken. Da wird noch mindestens ein Team rausfallen und die Giants müssen wegen ihrer Abhängigkeit zu Saquon halt aufpassen, dass es nicht sie sind am Ende.
Richtig, vor allem die Giants letzte Woche gegen die Commanders im Division-Duell, diese Woche gegen die Eagles im Division-Duell, nächste Woche wieder gegen die Commanders im Division-Duell. Also sind auf jeden Fall jetzt gerade richtig, richtig wichtige Wochen für die Giants.
Und das nächste Woche wird das 6-Punkte-Spiel, weil im Fußball würde man das so nennen, gegen die Commanders. Das wird das Spiel, was entscheidet, welches von diesen beiden Teams aus dem Playoff-Rennen wieder rausbricht.
Richtig, vor allem die Commanders haben diese Woche eine Bye-Week. Die haben letzte Woche gegen die Giants gespielt, die werden sich nicht viel umstellen müssen. Die kommen frisch raus, also da müssen die Giants auf jeden Fall jetzt aufpassen.
Auf jeden Fall.
Finde ich jetzt schwach, dass du die Vikings nicht genannt hast, als den Gegner darauf folgend der Giants.
Ja, das ist mir komplett scheißegal.
Allerdings mit der Division zu tun.
Aber das wäre auch eine Niederlage. Das wollte ich damit sagen.
Jetzt gibt er sich wieder kampfeslustig. Und wenn wir Sonntag wieder gucken, ist er wieder pessimistisch. Ey, Finn. Dann kommen wir mal ganz schnell zu Broncos Chiefs. Ich glaube, das Spektakulärste bei diesem Spiel ist einfach zu sagen, dass es eigentlich das Sunday Night Football Game war, was dann geflext wurde auf 22.05 Uhr deutscher Zeit, weil die NFL gemerkt hat, ah fuck, die Broncos sind zu schlecht, um gegen die Chiefs zu spielen. Das können wir hier nicht als Primetime-Spiel verkaufen. Das wird nix. Also die Chiefs, es war keine Entscheidung gegen die Chiefs, da sind wir uns, denke ich, mal alle einig, sondern eine Entscheidung gegen Denver. Und das spricht schon Bände, wie diese Saison verlaufen ist mit Russell Wilson. Man steht 3-9, die Chiefs kommen mit 9-3. Ich lese einfach mal vor, was ich hier stehen habe. Mein erster Punkt ist, ich hoffe, es wird nicht zu schlimm. Das ist der Optimismus, den ich in dieses Spiel mit reinbringe. Meine einzige Hoffnung, in fetten Anführungsstrichen, ist die Defense. Das ist, glaube ich, das Einzige, wo ich hoffen kann. Aber selbst das hat nicht funktioniert. in über 9 Spiele in dieser Saison, wie man gesehen hat. Und ich denke, es wird wohl ein weiteres Jahr in Folge ohne Sieg gegen die Kansas City Chiefs. Deswegen tippe ich auf die Kansas City Chiefs, weil dieses Team mich so an den Rand der Verzweiflung gebracht hat, dass ich an dem Punkt angekommen bin, dass ich sage, ich werde jetzt nicht mehr Tippspiel-Sieger auf euch verwetten. Das macht keinen Sinn mehr. Deswegen Tipp auf Kansas City. Weiß nicht, ob einer von euch auf die Broncos tippen will oder überhaupt was dazu sagen will. Ich glaube, wir tippen alle auf Kansas City. Lässt sich, glaube ich, das zusammenfassen. Wir können weitermachen, oder?
Ja, also vielleicht aber anders 43. Da wir ja wissen, dass die Broncos nicht mehr als 10 Punkte machen können, dass ein 33-10 werden.
Ich gucke einfach Red Zone und lasse es über mich
prieseln. Das Schöne ist halt so, Broncos-Spiele sind einfach zu predicten. Also, das hat die letzte Zeit eigentlich relativ gut geklappt. Die Defense wird auf jeden Fall besser sein als die Offense, aber trotzdem können sie das Spiel nicht nach Hause holen, weil dafür ist die Offense natürlich halt einfach nicht zu schlecht und du kriegst keine Hilfe und genauso wird es in diesem Spiel auch sein. Aber vielleicht werden sie diesmal ein bisschen mehr Punkte zulassen als die anderen Spiele, aber dennoch, ja, da hast du wahrscheinlich keine Chance und der 9-Punkte-Spread ist noch ein bisschen lieb gemeint, finde ich.
Gab es da nicht irgendwie was auch mit Mahomes? Hat Mahomes schon mal gegen die Broncos verloren?
Nein, hat er noch nicht.
Haben doch schon 7 Jahre nicht mehr gewonnen, oder nicht?
Ja, das war ja irgendwie, hatte ich da was im Kopf. Also,
nee, als wir unser letztes Spiel gegen die Chiefs gewonnen haben, das war die Super Bowl-Saison 2015, das war Woche 2. Und da haben wir auch nur gewonnen, weil die Chiefs, weil Kollege Charles im letzten Run einen gefumbled hat, der dann zum Touchdown zurückgetragen wurde. Dann kam das Spiel, wo Peyton Manning gebencht wurde. Das haben wir verloren. Da war Alex Smith noch Quarterback. Und die Broncos waren tatsächlich das erste Spiel von Patrick Mahomes in der NFL. Das war die letzte Woche im Jahr nach dem Super Bowl, glaube ich. Oder 2 Jahre danach. Und da hat Patrick Mahomes gewonnen.
Das war ja, Patrick Mahomes. Das weiß ich. Da habe ich tatsächlich gewonnen. Kurze Info am Rande. Ich habe gestern den Podcast gehört von den beiden Kelsey-Brüdern mit Mahomes. Mhm. Hörempfehlung auf jeden Fall. Da hat er da haben die auch drüber gesprochen. Ja. Also können wir quasi sagen, dass Mahomes die Broncos owned, wie jetzt Tom wahrscheinlich auch mit Blick auf die Packers sagen würde und die Bears.
Das Problem ist noch, letzter Satz dazu. Wir hatten sie vor, das war das erste dann das ganze Jahr von Patrick Mahomes. Da sind wir ins vierte Quarter gegangen im ersten Spiel mit einer Führung von über 10 Punkte, ich glaube 23-13. Hatten den Ball. Und dann hat Demaryius Thomas einen ganz schlimmen Drop gemacht. Ich möchte jetzt hier keine alten Wunden aufreißen bei Broncos-Fans. Und dann haben die Chiefs angefangen, dieses Spiel noch aufzuholen und haben dieses Spiel tatsächlich noch 27-23 gewonnen am Ende. Also wir hatten sie einmal und danach hatten wir sie nie wieder so nah an der Niederlage. Danach waren das teilweise ganz schön große Klatschen, die wir uns da abgeholt haben. Auch vor allem zu Hause. Das Kansas City war immer... Das darf man nur mit Humor nehmen. Wie alles in dieser Broncos-Saison dieses Jahr, sonst wird man depressiv.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Ob es den Bucks-Fans genauso geht, das weiß ich nicht, aber vielleicht weiß das Tom. Tom, San Francisco 49ers, 8-4 Record gegen Tampa Bay Buccaneers. Ich habe es extra heute Morgen ergänzt in meinen Notizen. Seit heute Nacht 6-6.
Richtig. Also erstmal spielen die beiden Teams gegeneinander, die am wenigsten Punkte in der NFL-Saison zugelassen haben. Das sind die 49ers mit 190 und die Bucks mit 203. Das liegt aber daran, dass ich das Spiel schon vor heute Nacht vorbereitet habe. Deswegen haben die Bucks jetzt 226 Punkte zugelassen. Nee, wie viele Punkte? 13 haben sie gekriegt. 216. Bucks haben, genau, in meinen Notizen steht noch, Bucks haben dabei ein Spiel weniger gespielt. Wegen dem Spiel heute Nacht sind sie dann jetzt, ich guck mal eben, auf Platz 5 bei der Statistik gerutscht. Nach Yard sind beide aber dennoch sehr, sehr gut. Die Bucks auf 4 und die 49ers auf Platz 1. Die Offense läuft hingegen aber nur einem Team. Und das sind natürlich die 49ers. Ob sich das durch den Ausfall von Jimmy Garoppolo jetzt ändert, ich habe es vorhin schon mal anklingen lassen, ich glaube nicht. Shanahan Offense hat bis jetzt fast mit jedem Quarterback funktioniert. Purdy sah nicht schlecht aus bei seinem Debüt, eigentlich sogar ziemlich gut. Ist ein Quarterback-freundliches Scheme. Und ich kann mir vorstellen, dass Brock Purdy daran aufgeben könnte. Ist natürlich eine Wildcard, aber ich würde den Gamble erstmal eingehen. Genau, Personal. Das Schlimme bei den 49ers ist eigentlich nur die Quarterback-Position. Da hast du mit Trey Lance und Jimmy Garoppolo jetzt natürlich zwei große Ausfälle. Ansonsten die altbekannten Injury-Reserve-Spieler wie Elijah Mitchell und Javon Kinlaw zum Beispiel. Emmanuel Mosley ist noch drauf. Dazu ist Nick Bosa questionable, aber der sollte spielen können, so wie man hört. Bei den Buccaneers nach anfänglichen Verletzungspace sieht es natürlich jetzt ganz, ganz anders aus. Auf IR sind immer noch Shaquille Barrett Antoine Winfield ist noch out, Mike Edwards ist out, Cameron Braid ist out, Kate Orton macht das aber sehr, sehr gut als Vertretung, wie man im Moment sieht, Tristan Wirfs ist auch out. Aber ansonsten, im Gegensatz zum Anfang der Saison, gerade mit der Firepower, die man in der Offense hat, sieht die Offense jetzt eigentlich wieder ziemlich gut aus. Und trotzdem ist die Bucks Offense so rostig, das kann man gar nicht glauben. Mit diesem Personal, mit Mike Evans, mit Chris Godwin, mit Leonard Fournette, mit Tom Brady, mit Julio Jones. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass es wirklich so, so rostig sein kann. Ist aber so. Und ja, das hat man nicht wirklich kommen sehen, dass die Bucks da wirklich so limitiert sein werden. Und die 49ers Defense, die musste über den Pass schlagen, weil sie die beste Run-Defense der Liga sind. Das ist, glaube ich, da gibt es, glaube ich, im Moment keine zwei Meinungen. Ja, und wie gesagt, mit dieser rostigen Offense, sie haben auf jeden Fall die Mittel dazu, dass man solche Spiele gewinnen kann, weil das sind alles quasi Star-Player, das sind alles Spieler, die wirklich schon so oft gezeigt haben, dass sie wirklich absolut gute Qualität haben, dass sie wirklich auch zusammenspielen können. Wie gesagt, die Mittel sind da, aber in dieser Saison ist der Wurm drin, es ist alles ein bisschen rostig und ich glaube halt, dass man, wenn man so eingerostet ist, dann hat man keine Chance gegen die beste Defense der Liga. Und die gegen eine gute Bucks Defense ist die 49ers Offense auch halt viel, viel vielseitiger. Dass ich denen auch mit Brock Purdy in dem Scheme halt den Sieg zutraue. Und wenn ich die Buccaneers wäre, ich hätte auf jeden Fall sehr, sehr viel Angst vor Christian McCaffrey. Ich glaube jetzt dadurch, dass Brock Purdy spielt, wird McCaffrey noch eine größere Rolle haben und ich glaube, das kommt den 49ers eigentlich nur entgegen und ich glaube, dass die 49ers hier schon deutlicher Favorit sein sollten als ein 3,5-Punkte-Spread. Dennoch sind die Bucks, ja, die haben eigentlich die Mittel dazu, so ein Spiel gewinnen zu können, aber die letzten Spiele oder die ganze Saison sieht einfach nicht danach aus, dass man das gegen so eine gute Defense halt ausrichten kann. Deswegen bin ich bei den 49ers.
Ja, ich denke mal, du hast alles Wichtige gesagt. Ich glaube, das wird ein Spiel mit wenig Punkten, vor allem auch wegen der San Francisco Defense, die auf die, wie du so schön formuliert hast, rostige Buccaneers Offense trifft. Und es wird viel Laufspiel, glaube ich, geben. Weil das gerade bei den 49ers Teil deren Identität ist. Also ich glaube, das wird auch ein Spiel sein, was witzigerweise sehr schnell von der Zeit einfach gesehen auch vorbei sein könnte. Aber ich tippe wegen der Defense. Du hast auf San Francisco auch getippt, ne?
Ja.
Ja, ich gehe mit. Allein wegen dieser Defense gehe ich hier mit San Francisco. Und tippe auf die 49ers und bin gespannt auf Brock Purdy.
Ja, gut, also ich glaube, mit Brock Purdy steht und fällt das Ganze am Ende. Die beiden Defenses sind beide nicht schlecht, das wissen wir. Finde ich gar nicht so leicht. Also bei den 49ers muss man aufpassen, die piercen sich still und heimlich nochmal an die Vikings heran, was den Nummer 2 Seed angeht. Und die könnten auf jeden Fall nochmal gefährlich werden.
Im direkten Duell würde ich gerade auch ganz klar mit den 49ers gehen, um ehrlich zu sein.
Ich auch, tatsächlich.
Ganz klar weiß ich nicht, aber ich würde auch mit den Niners gehen wegen der Defense.
Ich würde aber auch im direkten Duell gegen die Cowboys mit den Cowboys gehen und mit den Eagles gehen, wenn ich ehrlich bin. Moment. Ja,
schön,
aber
schön, dass du letzte Woche die Vikings noch über den 49ers in deinem Power Ranking hattest. Ich bin froh, dass sie das jetzt gerade anscheinend geschiftet hat.
Ja. Kann ich nichts weiter zu sagen. Aber wir schweifen ab. Ich mach's kurz. Ich gehe auch mit den 49ers.
Dann kommen wir doch. Das müsste, glaube ich, sogar das Spiel sein, für das Denver auf 22:05 geschoben wurde, oder nicht? Ist es nicht so, das Sunday Night? Jo. Ja. Die 6-6 Los Angeles Chargers empfangen die 8-4 Miami Dolphins. Tom.
Ja. Du hast es vorhin schon gesagt, was du in die Gruppe geschrieben hast. Die Chargers sind halt wie immer die Chargers, ne? Einmal kurz, also die Rushing Defense ist die 5 schlechteste nach Yards und das macht die Chargers auch gerade wirklich sehr, sehr, sehr verwundbar. Das Gute für die Chargers ist, die Dolphins kommen nicht wirklich über den Rand. Das ist ziemlich gut für sie, weil beide Teams kommen eigentlich fast nur über den Pass. Beide haben einen ähnlichen Ansatz, Football zu spielen. Aber wo gerade die Firepower ist, ist eigentlich ganz, ganz klar. Das sind die Miami Dolphins. Tua, Waddle, Hill. Tua braucht jetzt vor allem ein Bounce-Back-Game. Momentum haben die Dolphins auch. Die haben 4 aus den letzten 5 Spielen gewonnen. Nur gegen die 49ers verloren, weil das Original hat die Kopie geschlagen, wie ich gesagt hatte. Die Dolphins-Defense hat generell mehr Qualität als der Chargers, finde ich. Obwohl ich das vor der Saison nicht gedacht hätte. Hat natürlich auch mit vielen Ausfällen zu tun. Vor allem halt mit Joey Bosa zum Beispiel, mit JC Jackson zum Beispiel. Also da ist schon ordentlich Qualität leider verloren gegangen durch Verletzungen. Dennoch, wenn man mal auf die Namen guckt in der Dolphins Defense. Bradley Chubb, Jalen Phillips, Christian Wilkins, Melvin Ingram. Also die werden der Chargers O-Line auf jeden Fall zusetzen und sehr, sehr viel Druck auf die Line und Herbert generieren können. Secondary ist auch gefährlich, Javon Holland, Savion Howard. Da hört man eigentlich schon, mit was für guten Leuten die Dolphins Defense besetzt ist. Ich glaube einfach, dass diese Defense halt schon wirklich sehr, 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 sehr das Spiel dominieren will. Ich glaube, wenn du die Chargers bist, ich wüsste nicht, wo ich in dieser Defense gerade die Schwachstelle sehe. Wo muss ich angreifen? Vor allem Mike Williams ist auch immer noch nicht dabei. Natürlich hast du Keenan Allen, natürlich kannst du mit Austin Eckler immer laufen. Wie gesagt, aber die Line ist wirklich sehr, sehr gut von den Dolphins. Ich glaube, Justin Herbert wird wirklich in Probleme kommen und vor allem ist das Playcalling die letzten Wochen wieder ein bisschen schwammig geworden. Wir haben Brandon Staley schon öfter hier angesprochen. Ich glaube, dass das halt wirklich die Spiele sind, in denen Brandon Staley halt mal zeigen muss, dass er ein guter Coach ist, dass das diese Spiele sind, dass man auch mal gegen Teams gewinnt, die vielleicht ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen größerer Favorit sind als man selber gerade, weil die Dolphins sind mit 3 Punkten Favorit und diese Spiele gewinnen die Chargers einfach viel, viel zu selten. Ich gehe trotzdem von einem High-Scoring-Game aus, weil beide einfach diese Firepower haben. Glaube aber einfach, dass die Dolphins sich am Ende wegen der besseren Defense auf jeden Fall durchsetzen werden.
Ja. Also für die Chargers finde ich negatives Turning Point Spiel im schlimmsten Fall. Ja. Wenn du das verlierst, kannst du da ganz schön in Schule abrutschen, weil es genug andere Teams in der AFC gibt, die gerade genau den anderen Trend fahren. Und ich befürchte auch genau das. Du hast aber die Gründe hast du genannt. Das ist die Verletzungen klar spielen eine Rolle. Die Defense, die den Lauf nicht verteidigt kriegt. Das ist die Offense, auch da Verletzungen, zum Beispiel Sean Slater wiegt natürlich schwer, die PS halt einfach nicht auf die Straße bringt und Miami ist halt einfach so, ja, die haben jetzt nicht so gutes Spiel gehabt, aber das war halt auch die beste Defense der Liga, das muss man halt auch sagen, das war die beste Defense der Liga, gegen die sie da gespielt haben und da kannst du auch mal ein schlechtes Spiel haben. Die werden wieder viele Punkte machen, Miami, und ich sehe nicht, dass die Chargers es mitgehen können und ich tippe auf die Dolphins und ich glaube, dass die Chargers wieder nicht in die Playoffs kommen werden, wenn ich ehrlich bin. So wie sich das gerade ergibt.
Ja, ich mach's kurz. Ich gehe auch mit den Dolphins.
Dann machen wir mal so kurz weiter. Ich habe noch die restlichen Partien notiert. Das sind gar nicht so viele, weil wir einige Teams auf der Bye Week haben diese Woche. Unter anderem ja Tom's Green Bay Packers. Deswegen sind die hier auch nicht zur Sprache gekommen. Das erste Spiel, was ich auf der Liste habe, ist das Thursday Night Game. Das sind die Los Angeles Rams gegen die Las Vegas Raiders.
Ja, komm sofort, ich muss eben die App öffnen.
Ja, alles gut. Ich kann schon mal sagen, ich tippe auf die Raiders.
Ich
Ich
auch.
tippe auch auf die Raiders.
Dann das nächste Spiel sind die Cincinnati Bengals gegen die Cleveland Browns. Das zweite Battle of Ohio in dieser Saison.
Ja,
Ja.
muss man mit den Bengals gehen, glaube ich, vor allem nach der Performance letzte Woche.
Absolut.
Ja.
Bengals für mich eins der Top-Teams der AFC mittlerweile neben den Chiefs und den Bills. Die Cowboys, wir haben das nächste Battle, wir haben das Battle of Texas, die Dallas Cowboys gegen die Houston Texans.
Dallas ist 17 Punkte Favorit. Gab es das diese Saison schon mal?
Ich glaube, es gab sogar schon höhere, oder nicht?
Boah, wüsste ich jetzt nicht.
Ich weiß
Also
es auch nicht.
17 Punkte ist schon
Ich habe auf jeden
heftig.
Fall schon mal einen höheren Spread gehört, aber ja, ich gehe mit Dallas. Ich denke mal, ihr wahrscheinlich auch, oder?
Ja, das andere
Ja,
wäre
klar.
bodenlos.
Ja. Die Pittsburgh Steelers mit Kenny Pickett gegen die Baltimore Ravens, wahrscheinlich mit Tyler Huntley.
Sehr schweres Spiel, finde ich.
Ja, ich glaube an Pittsburgh. Ich tippe auf die Steelers.
Ich glaube, die sind auch sogar Favorit in dem Spiel, ne? Ich habe es nicht mehr offen, aber. Oh Mann,
Ja.
es wird mir so wehtun für die Ravens, ne? Schon wieder nach. Also, das ist quasi so ähnlich wie letztes Jahr. Oh Mann. Glaube ich dran oder glaube ich nicht dran? Aber das gegen die Broncos sah schon echt scheiße aus. Und das, obwohl man das Spiel gewonnen hat. Bezeichnend. Ich gehe auch mit den Steelers. Muss ich leider. Ich würde es mir mal andersrum wünschen.
Ich gehe mit den Ravens. Die haben eine Woche Zeit, um sich auf Tyler Huntley vorzubereiten.
Alles klar. Dann die Tennessee Titans gegen die Jacksonville Jaguars. Ich gehe mit Tennessee. Für mich ein
Ja.
No-Brainer tatsächlich.
Sind nur 3,5 Punkte Favorit tatsächlich?
Ich wollte gerade sagen, für mich ist es kein No-Brainer, aber ich gehe auch mit den Titans. Aber ich habe
Ich glaube,
überlegt.
dass es eng wird, aber ich glaube, in 10 von 10 Fällen gewinnen das die Titans. Wirklich. Also, immer eng, aber ich glaube, das gewinnen jedes Mal die Titans. Da würde ich für drauf wetten. So. Seattle Seahawks gegen Carolina Panthers.
Mich brauchst du nicht fragen, das weißt du.
Ne, ich glaube, ich brauche hier keine Fragen, oder? Also ich gehe auch mit den Seahawks. Fan nickt. Perfekt. Und das letzte Spiel, das müsste das Monday Night Football Game sein. Die Arizona Cardinals und die New England Patriots. Ist nicht schon wieder ein neues Call of Duty irgendwie rausgekommen?
Ja, ist ja schon ein paar Wochen her jetzt, ne?
Okay,
Jede
ja,
Woche kommt ein neues Call of Duty raus.
ich spiel kein Call of Duty. Ich habe da keine Ahnung von, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Ich gehe mit den Patriots.
Ja, ich auch.
Ich gehe mit den Patriots.
Die Patriots hat 2 Wochen und das Problem gehabt, dass sie gegen nochmal deutlich stärkere Mannschaften gespielt haben. Aber die haben in beiden Spielen sahen sie nicht schlecht aus. Das muss man ihnen lassen. Aber sie müssen, ich sag nur Mac Jones, Running Game sucks. Werft den Ball. Also. Macht es mal.
Cardinals kommen natürlich auch dabei.
Ja, aber die Cardinals bin ich diese Saison absolut nicht kein Fan von. Ich
Wir
glaube,
werden
die.
sehen, ob Kyler Murray die Zeit genutzt hat, um Tape zu gucken, oder ob er 2 Wochen durchgezockt hat.
Ja, ich befürchte ja Letzteres. Haben wir jetzt noch was oder sind wir für heute durch?
Ne, wir können gerne noch. Wir hatten letzte Woche ein NFC Power Ranking. Das wird sich natürlich jetzt sehr, sehr stark anbieten, vielleicht ein AFC Power Ranking zu machen. Wieder einfach ein Top 5 Power Ranking, würde ich sagen. Und will einer anfangen oder soll ich anfangen?
Ich kann gerne anfangen.
Dann fangen wir mal an.
Auf 1 habe ich die Bills, auf 2 die Chiefs, aber das ist für mich Nuance, eine Nuance dazwischen. Also es ist eigentlich 1A, 1B.
Ja.
Aber ich muss ja 1 und 2 machen und dann sehe ich die Bills nochmal ein Stück vor. Auf 3 habe ich die Bengals, auf 4 die Dolphins. Und jetzt wird es schwer, jetzt wird es tricky. Also ich finde, du kannst dir keinen aus der AFC South auf jeden Fall nennen. In der Top 5, finde ich. Dann sind es fast schon die Jets für mich, würde ich sagen. Ja, die Jets. Jets sind mein Top 5 Team. Also ich fasse nochmal zusammen. Bills, Chiefs, Bengals, Dolphins, Jets.
Finn, du oder ich?
Mir egal.
Ja, top. Dann mache ich. ich gehe mit den Chiefs auf 1, trotz der Niederlage gegen die Bengals. Gehe mit den Bills auf 2. Gehe mit den Bengals auf 3. Ich hätte jetzt so gerne die Ravens hier drin. Aber die sind wegen der Verletzung einfach rausgepurzelt. Sogar aus den Top 5 logischerweise. Deswegen die Dolphins auf jeden Fall auf 4. Und ich nehme auf 5 auf jeden Fall die Titans. Ich sehe die Titans. Die Titans sind trotzdem eine kleine Wundertüte, finde ich. Eigentlich weiß man, welche Spiele die gewinnen und welche die verlieren. Dennoch finde ich, ist das eine Wundertüte, weil die Leistung manchmal so schwankt. Und ich finde gerade in diesen Spielen, wo man wirklich nur, gerade in den Playoffs sowas wie so ein Win-or-Go-Home-Spieler, das wollte ich sagen, da kann ich mir bei den Titans einiges vorstellen. Deswegen sind die trotzdem noch auf 5 bei mir. Und weil die Division natürlich ganz klar anführen.
Dazu ganz kurz, tauscht die Titans mit, sagen wir den Jets, in die AFC East rein, mit den Patriots, oder sagen wir mit den Patriots. Tausch die Titans mit den Patriots und du hast die Jets, die Bills und die Dolphins. Stehen die Titans immer noch so gut? Von deiner Wahrnehmung? Nicht vom Rekord, ist jetzt egal. Einfach von deiner Wahrnehmung. Sind die immer noch so gut? Okay, alles klar. Alles gut, das hat mich einfach nur interessiert, weil bei mir wäre es nicht so. Ich finde, die Titans stehen vor allem sehr gut da, weil sie eine beschissene Division haben. Aber so unterschiedlich ist die Wahrnehmung da tatsächlich an der Stelle.
Ne, bei mir schon noch, weil ich finde, die haben ganz, ganz viele Spiele, wo sie wo sie durch ein souveränes Footballspiel halt wirklich sich die 7 Siege auch dann wirklich verdient haben. Bei mir sind die Patriots aber fast auf 5, deswegen die hätte ich fast drin.
Finn?
Ja, ist gar nicht so leicht. ich sehe tatsächlich die Bills nicht mehr auf 1, muss ich sagen. Ich sehe aber auch nicht die Chiefs auf 1, nachdem die jetzt gegen die Bengals verloren haben. Deswegen
ist ja auch ein
Power-Ranking. Einfach mal die Bengals auf 1.
Wow.
Bold, die Bengals auf 1.
Stark, ja.
Dann gehe ich mit den Chiefs, dann mit den Bills. Dolphins.
Eins brauchst du noch.
Und dann mit den Ravens, weil Lamar wahrscheinlich ja in ein paar Wochen wieder ist.
Kriegt er einfach so viel Painkiller gespritzt, dass er spielen kann.
Für die Playoffs ist er wieder fit.
Ja. Wenn die Ravens da reinkommen, aktuell, ist schwierig. Kann auch sein, dass sie rausfliegen, ne?
Weil die führen im Moment doch sogar noch die Division an.
Ja, aber die Frage ist, wie lange noch?
Ja, gut.
Wenn sie jetzt gegen Pittsburgh verlieren und Cincinnati gewinnt, ist Cincinnati dann nicht sogar davor? Ich habe die Records gerade nicht im Kopf.
Ja, ich glaube, die haben...
Sind die nicht gleich?
Ich glaube, die sind gleich, gleich.
Ja, das heißt, sie könnten dann diesem Wochenende die Führung verlieren.
Gegen wen spielen denn die Ravens noch? Das weiß ich gar nicht. Steelers, Browns, Falcons, Steelers und dann Bengals. Also ist eigentlich relativ.
Ich wollte gerade sagen, letzter Spieltag ist Bengals gegen Ravens.
Aber kannst du mal die Bengals kurz nachgucken, Finn? Ich finde, aber die haben noch einen relativ toughen
Schedule. Bengals spielen jetzt gegen die Browns, dann Buccaneers, dann Patriots, dann Bills, dann Ravens. Das ist hart.
Ja, deswegen, also kann wirklich sogar sein, dass ich mir gerade selber den Stock in die Speichen geworfen habe, dass die Ravens vielleicht durch das einfachere Programm da am Ende besser dastehen. Aber das werden wir sehen.
Ja, aber so hart finde ich den jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, außer Bills. Und Ravens am Ende. Aber Patriots und Buccaneers.
Patriots musst du im Dezember, Januar erstmal besiegen.
Patriots sollten die eigentlich gewinnen, glaube ich.
Oh, ich finde, bei den Patriots wird ein ganz, ganz schweres Spiel.
Ich glaube auch.
Vor allem, wenn du, guck mal, die haben schon bei den Browns verloren dieses Jahr. Die haben bei den Ravens verloren, die haben bei den Cowboys verloren.
Also ich gebe Finn recht, auf dem Papier musst du es gewinnen. Auf dem Papier musst du es gewinnen, aber ich in Real Life sehe ich es nicht so gottgegeben.
Ja, genau.
Gut, dann sind wir perfekt fertig geworden, weil ich jetzt noch Termine habe, dass ich los kann. Dann machen wir jetzt hier einen Cut. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Jetzt endlich wieder zu dritt. Hoffen wir mal, ich klopfe auf Holz, dass das so bleibt. Dass meine beiden Podcast-Kollegen von der Krankheitswelle, die gerade gefühlt jeden betrifft, verschont bleiben. dass wir ganz viele Undrafted zu dritt machen können. Schaut gerne auch auf den anderen Socials vorbei. Da gibt es auch coole Inhalte, auch wenn da jetzt schon teilweise länger nichts mehr gekommen ist, aber da kommt bestimmt irgendwann wieder was. Lasst eine Bewertung da. Schreibt uns eure Meinung. Gerne zu allem, worüber wir geredet haben. Wir freuen uns da mal gerne drauf. Schaut gerne auch in die Insta-Story vorbei. Da macht Tom jetzt immer so ein paar kleine Umfragen zum bisschen zur Unterhaltung. Sonst habe ich jetzt nichts mehr zu sagen. Gibt's vor allem noch was?
Ja, viel Spaß beim Football an alle. Das können wir wie jede Woche sagen. Bye Weeks haben wir vorhin noch nicht genannt. Wie gesagt, aber Packers sind drin. Colts, Saints, Commanders, Bears und Falcons. Das sind jetzt auch die letzten Bye Weeks für dieses Jahr. Woche 15, 16 und 17. Gibt's natürlich wieder voller Football für alle. Deswegen, dann sind wir mit den Bye Weeks durch. Deswegen guckt auch diese Woche wieder fleißig auf Fans von den Teams der Bye Week Teams. Ja, viel Spaß beim Football, viel Spaß beim Hören dieser Folge, habt ihr natürlich hoffentlich gehabt, weil das viel Spaß bringt am Ende natürlich jetzt gar nichts mehr. aber für die nächste Folge viel Spaß, wenn ihr hier durchhört, vielleicht von früher. Deswegen, das war's für diese Woche, hört nächste Woche wieder rein. Das war Undrafted, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.